Herzlich willkommen hier bei Episode 19 von Octagon, dem MMA-Podcast, wieder auf Vince in seinem Channel, wie sonst auch in Zukunft. Und ja, ich bin wie immer mit dem Vincent da von MMA auf Deutsch.
Hallo.
Und dem Remo.
Moin.
Und heute haben wir kein Event, worüber wir sprechen. Heute geht es um Gossip, um Gerüchte, um alles drum und dran. Wir können ja auch noch Vic vs. Gaethje ansprechen nachher.
Ja, da gibt's ja auch nicht so viel, ne?
Da gibt's ja noch was mehr. Es freut mich wirklich, weil ich mag das drumherum, mag ich viel mehr. Also die Themen drumherum. Und ganz am Anfang noch eine Bitte an euch. Falls ihr den Podcast über iTunes hört, wir würden uns über eine ehrliche Bewertung freuen. Das heißt, gebt uns ehrliche Kritik, bewertet uns, wenn es in euren Augen nur ein Stern ist, gebt uns einen Stern, wenn es 5 Sterne sind, gebt uns 5 Sterne, gebt einen kleinen Kommentar dazu ab, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, denn sowas hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Nur so können wir diesen Podcast auch weiterentwickeln, nämlich mit eurem Feedback. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe gestern gelesen, Paulo Costa versus Yoel Romero fällt aus.
Was?
Ja.
Ja.
Oh, Romero ist verletzt.
Hat Angst.
Und ja. Ich glaube einfach, Romero hat mal auf YouTube geguckt, Paulo Costa Highlights, und dann hat er gesagt, oh no.
Ja. Ja, aber das war doch eine ganz merkwürdige Situation von Anfang an, so wie ich das verstanden habe, hat die UFC den Kampf angekündigt, ohne Yoel Romero vorher zu fragen.
Also ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen, und da stand ja auch in manchen Kommentaren, ja, Romero hat doch direkt gesagt, dass der Kampf nicht stattfindet, und die haben es trotzdem weiter promotet. Irgendwie ja, sowas war
das. Genau so war das. Und ich hatte bis dann auch, also bis gerade jetzt auch keine Bestätigung gehört. Der war die ganze Zeit nur auf der Wikipedia-Seite angekündigt zu UFC 230. Also dachte ich, naja.
Nee, die UFC hat schon promotet. Also Poster und so weiter.
Ja, die haben halt nicht damit aufgehört, auch nachdem diese Gerüchte daraus kamen, dass Yoel Romero da überhaupt nicht zugestimmt hat. Und dann dachte ich, nach 2 oder 3 Wochen, dann wird das wohl schon so stimmen. So, sonst hätten die das wieder runtergenommen von der Fightcard. Tja, schade. Jetzt ist UFC 230 schon, naja, das ist ein harter Verlust. Da auf die Karte habe ich mich gefreut, die hätte ich gekauft.
Wisst ihr, worauf ich mich freue?
Worauf
Luke
denn?
Rockhold versus Chris Weidman.
Ja.
Ja, ich muss ehrlich sagen, darüber hätte ich mich vor 1-2 Jahren mehr gefreut als jetzt.
Ja gut, Luke Rockhold ist nicht mehr der Jüngste, das stimmt. Ich dachte eigentlich auch, er wird jetzt ins Light Heavyweight gehen.
Ja, sollte er auch eigentlich.
Das Ding ist halt, dass beide, finde ich, irgendwie so ein bisschen ihren Zauber verloren haben in den letzten Jahren. Also Weidman wurde ja gehypt als der World wieder, nachdem er hier Anderson Silva ausgenockt hat. Nachdem der ja wiederum total überheblich wurde, gut, hat er halt immer so gemacht, aber an dem Tag ging es halt mal in die Hose. Im zweiten Kampf, wisst ihr ja selbst, war dieser üble Beinbruch.
Ja.
Ja, und dann ist Weidman natürlich gefeiert worden, wie gesagt, als der Worldbeater, ne? Und obwohl er dann auch gegen Belfort schon in der ersten Runde ordentlich kassiert hat. Klar, hat er dann gewonnen und so, trotzdem noch, aber naja, und dann hat er ja verloren gegen wen hat er gleich nochmal verloren? Gegen Romero durch das üble Knie, dann hat er gegen diese kontroverse Geschichte gegen Musashi. Und dann hat er gegen Rockhold natürlich, klar, hat er seinen Titel verloren.
Aber also, dann hat er gegen Ding gewonnen, ne? Gastelum.
Dann hat er gegen Gastelum gewonnen, ja. Aber es ist irgendwie der Zauber ist ein bisschen vorbei von Weidman, habe ich den Eindruck. Und das gleiche gilt auch für Rockhold, als der damals nämlich Weidman besiegt hat. Dachte man, das ist der kommende Mann im Middleweight. Und ja gut, dann ist er natürlich dann nicht allzu lange später ausgenockt worden von Bisping. Tja, und dann war es wieder vorbei, mehr oder weniger. Also wie gesagt, vor 1-2 Jahren, also das direkte Rematch hätte ich lieber gesehen damals, nach dem ersten Kampf schon, das unmittelbare Rematch zwischen den beiden.
Aber das hätte man ja nicht, das hätte man zu dem Zeitpunkt ja nicht machen können, basierend auf dem tatsächlichen ersten Kampf. Das war ja die reinste Zerstörung von Luke Rockhold. Das war
ja aber jetzt schreien doch auch alle danach, dass Stipe im Rückkampf unbedingt gegen DC kriegen muss, obwohl er in der ersten Runde ausgenockt worden ist.
Ja, okay, das war wirklich nochmal was anderes. Das war wirklich nochmal was anderes. Klar, das war glasklar mit Stipe und DC, aber Luke Rockhold hat ihn 10 Minuten lang verprügelt mit 200 Schlägen oder sowas und hatte ihn
Ja,
mehrfach
das
in der
gleich.
Mount Position. Whiteman war
Ja.
da war nichts mehr
Ja.
von Whiteman. Das, also so ein
Aber ich.
Immediate Rematch hätte ich auch damals schon schwierig gefunden und finde ich auch jetzt noch
Also für mich hat der Kampf jetzt, zum
fraglich.
jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen seinen Reiz verloren, muss ich sagen.
Ja, aber ich persönlich hätte am liebsten Whiteman gegen Whittaker gesehen. Aber gut, jetzt bekommt Gastelum den Titelkampf.
Ich auch, ganz
Aber ich
ehrlich.
bin mir aber sicher, dass Whiteman, also ich denke, Whiteman wird gewinnen. Erstens. Und zweitens denke ich, dass er dann seinen Titelshot bekommt. Also,
Aber
man
wird
muss es
Whittaker
so
gewinnen?
sehen. Whiteman gewinnt gegen Gastelum und Gastelum bekommt den Titelkampf. Aber gut, Gastelum hat in der Zwischenzeit auch gegen Ding gekämpft, gegen Michael Bisping und gegen noch jemand hat er gekämpft und gewonnen.
Ja, und war deren Kampf, war das denn im Mittelgewicht, der Kampf zwischen Whiteman und Gastelum?
Ja, oder?
Ja, also ich wüsste nicht, dass Whiteman jemals nicht im Mittelgewicht gekämpft hätte in der
Okay,
UFC.
ja, sorry, das. Weil Calvin Gastelum springt ja hin und her, ne, durch
Ja,
seine.
der wird dann in 2 Jahren ist er im Heavyweight,
Ja. Das kann gut sein, ja.
Aber wisst ihr was, was ich mitbekommen habe? Und ich glaube, ich habe mit euch in WhatsApp schon drüber geschrieben. Ich verstehe es nicht, aber ich lese den ganzen Tag Berichte, sehe ich Berichte aufploppen, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass John Jones bei UFC 230 kämpfen wird.
Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz einhake, Carsten, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mir jetzt auch nicht ganz sicher war. Gegen Jacare hat er noch gewonnen zuletzt, Gastelum.
Ah ja.
Genau,
Jacare
ja.
Stüßer.
Ja, Gastelum hat eine ganz beeindruckende Winning Streak im Moment im Mittelgewicht, ne? Da ist eben
Ja,
nur
gut,
diese
er hat
Niederlage
zweimal
gegen.
gewonnen halt, ja.
Ja, naja, okay, aber dann hast du diesen Belfort. Belfort hat er komplett zerstört auch, ne? Dann wurde er wegen THC geschnappt,
Wer
was
ist
ja nun
aber.
wirklich.
Wer ist after USADA Belfort? Ja. Boah.
Ja, gut, aber danach hat er gegen Whiteman verloren, ne?
Ja, aber Whiteman hat er auch in der ersten Runde niedergeschlagen. Das war nicht die beste Performance von Whiteman, wie ich fand.
Der
Dann ist.
Overeem hat ja auch Stipe niedergeschlagen. Was
Ja,
ist jetzt
war doch super von Overeem.
Stipe hat ja auch getappt.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, gut, dann hat er Bisping ausgenockt, ne? Und dann kam ja diese Schlacht gegen Jacare, wo einige ja gesagt haben, Fehlentscheid und Split Decision und so weiter.
Ja, ich fand auch, das
Aber hey,
hätte
man muss
eigentlich
dazu
Jacare
sagen,
gewinnen können.
Bisping hat im selben Monat noch gegen GSP verloren.
Ja, ein paar Wochen vorher, oder?
Ja, genau, ich glaube 3 Wochen waren's.
Ja.
Ist
Ja,
auch krass.
das war so ein bisschen Short Notice, ne?
Ja.
Ich kann mich jetzt aber auch gar nicht mehr genau daran erinnern, wie das zustande kam. Ich glaube, Gastelum sollte ursprünglich jemand anderen kämpfen, oder? Und der fiel aus und deswegen ist Bisping eingesprungen
Ich glaube
kurzfristig.
gegen, ich bin mir nicht sicher, war es nicht gegen Anderson Silva?
Gastelum?
Ja, das kann sein.
Gastelum sollte schon zweimal gegen Anderson Silva kämpfen, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Aber anders kann das nicht zustande gekommen sein, denn unter normalen
Ja
Umständen.
doch, ich glaube, ja, es war gegen Anderson Silva, der übrigens wieder kämpfen darf. Demnächst
Ja,
irgendwann.
das stimmt, der
naja.
ist ja auch wieder da.
Also, ja, der Typ ist abgefahren. Was soll das noch? Das ist ja albern.
Hättet ihr nicht Lust,
Ein paar gute Kämpfe bei Bellator sind schon drin.
hättet ihr nicht Lust auf Israel Adesanya gegen Silva? Einfach nur so.
Gegen Anderson Silva?
Ja, warum nicht? Keine
Hä?
Lust?
Hä?
Na, die
Also
vergleichen die
bitte.
doch immer. Ne, die sagen doch immer, oh,
Echt?
der sieht aus wie John Jones und Anderson Silva zusammen. Als Striker. Ob das stimmt,
Ich glaube,
ist
Anderson
jetzt
Silva
eine andere Diskussion.
ist nicht mal mehr gerankt, oder?
Ja,
Ja,
nein.
weil er Dings ist. Doping-Violation.
Ja, gut, okay, aber also der hat doch jetzt sowieso nichts anderes mehr als so ein bisschen spaßige Matchups.
Ja,
Den kriegst du ja nicht mehr
bisschen Geld machen einfach, denke ich.
ja, aber den kriegst du ja nicht mehr
Also,
ins Title Picture, kriegst den ja
guck
nicht
mal,
mehr rein,
weißt du, was ich
richtig.
interessant finde? Ich habe Ultimate Boxing, kennt ihr ja, ne? Und ich habe ihm gesagt, ey, damals, als Anderson Silva verloren hat gegen Chris Weidman, war er nicht mehr derselbe. Und das hat er auch im Video gesagt, in seinem Video. Und voll viele haben drunter geschrieben, bah, du hast keine Ahnung und so weiter. Aber mal ehrlich, nach Anderson Silvas Niederlage gegen Chris Weidman war er auch nicht mehr derselbe. Also ich finde, diese
Ja,
Niederlage gegen Chris Whiteman, ab da ging es bergab.
naja. Da ging es
Ja, gut,
bergab,
aber
ja.
inwieweit das dann auch mit dem Beinbruch im Kampf danach zusammenhing, weiß ich jetzt nicht. Also, ich meine, er ist ja nun auch nicht der Jüngste mehr und war es auch schon damals nicht mehr. Ja, er hat halt immer einen sehr riskanten Kampfstil auch gehabt, ne? Mit Hände unten und nur die Schläge auspendeln, nur
Ja.
mit dem Kopf, hat auf seine Reflexe vertraut, aber gut, die Reflexe werden halt in zunehmendem Alter eben auch nicht besser, ne? Und dann ist er halt erwischt worden von Whiteman. Gut. Also sowas passiert, ne? Das ist also Roy Jones schon passiert im
Boah,
Boxen
dreiundvierzig.
gegen Antonio Tava und so, da gab's schon einige. Aber
Anderson Silva schon 43.
ja.
Also
Und
ich wusste, ich dachte, er ist jetzt 40 oder so.
ja gut, danach kam halt dann direkt diese üble Sache mit dem Beinbruch. Und ja, allein schon, selbst wenn das nicht gekommen wäre, selbst aus Altersgründen schon, du wirst die Reflexe, gerade wenn du so einen Kampfstil hast wie Anderson Silva, der ja auf guten Reflexen basiert, und
Ja.
die Reflexe lassen aber nun mal nach im Alter die Reaktion, das ist nun mal so, das kann man eigentlich auch fast gar nicht verhindern. Naja, und wenn halt dein Kampfstil genau davon geprägt ist, dann passiert dann eben irgendwann mal sowas wie gegen Whiteman. Ja, und aber Carsten hat natürlich in einer Hinsicht recht, danach hat er eigentlich nichts mehr gerissen, muss man wirklich sagen. Gut, dann kam auch hier so ein paar Dopingverstöße noch dazu, zwischenzeitlich.
Wie lief denn der Kampf mit Nick Diaz ab? Den habe
Hat er
ich.
gewonnen?
Das Ding war episch.
Ja, also Nick Diaz, das war ja der Kampf, wo er sich hingelegt hat auch, ne?
Ja,
Ach,
klar,
der war das,
ja.
ja, okay.
Die Szene kennt man. Ja, wie
Das
sich
ist
dann.
das, also,
Ja,
boah.
der
Also
ging
das
fünf
Ding,
Runden, ne? Deswegen,
ja,
ich erinnere mich
das
nicht
Ding hat
an
Anderson
alles
Silva zu
gefunden.
Recht nach Punkten gewonnen. Der war schon insgesamt der bessere.
Ah, okay.
Aber es war witzig zu sehen mal, weil Anderson Silva selbst immer seine Gegner so verarscht hat und so ein bisschen überheblich getan hat im Oktagon. Deswegen war es ganz witzig zu sehen, wenn das mal jemand mit ihm macht. Und Nick Diaz hat das ja nun wirklich. Also, der hat da ordentlich verarscht in dem Kampf. Ja.
Es
Und
war
das
halt
war ganz
ein No-Contest im Nachhinein, ne?
ja.
im Nachhinein, weil beide sogar, ich glaube, das war doch Nick Diaz, haben sie dann wieder mal von THC nachgewiesenem Blut oder
Es
so
war
und
doch
Anderson
seine
Silva.
Fünf-Jahressperre, oder?
Ja, ich glaube, das war danach, ja. Und dann Anderson Silva haben sie da auch was nachgewiesenem Blut nach dem Kampf und
Mhm. Also, ich schaue mir das ja gerade hier auch an. So richtig schlimm sieht's aber nicht aus. Danach, also nach diesem Nick Diaz No Contest, hat er dann eine Niederlage gegen Michael Bisping und wir wissen alle, wie der Kampf ablief, ne, mit diesem Flying Knee in der dritten
ja, aber
Runde
das war doch, also mal ehrlich, man darf doch nicht immer einen Kampf auf eine Szene reduzieren. Insgesamt war Bisping der Bessere.
ja, Bisping war der Bessere, da
Also,
würde ich gar
er
nichts
hat zu
sagen, ne?
Recht gewonnen. Diese Flying Knee war halt diese einzige Sache, wo Bisping gar nicht aufgepasst hat. Und alle
Also
sehen immer
alles,
nur
worauf ich
diese
hinaus
eine Szene,
möchte.
aber der Kampf ging nun mal nicht nur über diese eine
Ja,
Szene.
nee, das ist okay. Der hat ihn auch in der ersten Runde niedergeschlagen, ne, Bisping?
Ja.
Ja, ne?
Also ich weiß nicht, ob es
Aber
in der ersten war, aber.
ich will nur damit sagen, so schlimm sah Anderson Silva in dem Kampf nicht aus. Der sah schon auch gut aus, eigentlich. Und dann hat er die Niederlage gegen Daniel Cormier noch. Und dann wieder den Sieg, gegen Brunson.
Ja gut, aber ein Anderson Silva in seiner Prime, der hätte mit Bisping doch gespielt.
Ja, gut.
Ja. Also das war schon nicht mehr der Anderson Silva von vor, sagen wir mal, ja, von vor einigen Jahren noch, auf jeden Fall.
In Ordnung.
Das heißt ja nicht, dass er eine totale Pfeife war danach,
Ja.
aber er hat einfach nicht mehr das Level gehabt wie vorher. Das war einfach so.
Ja, aber er hat wahrscheinlich selber Selbstbewusstsein verloren, während alle anderen durch die Whiteman-Kämpfe Selbstbewusstsein dazu gewonnen haben. Wobei Bisping das, glaube ich, gar nicht braucht. Extra Motivation.
Er hat einen einzigen Kampf gewonnen seit den Whiteman-Niederlagen. Einen einzigen.
Naja, ne, und dann No Contest. Mit Nick Diaz.
Ja, nee, den meine ich noch nicht mal. Ich meine den gegen Derrick Brunson.
Ja. Ja. Okay, aber wir wollten über was anderes sprechen, ne?
Ding, ich wollte noch sagen, es ging vorhin ein bisschen unter. Ich weiß nicht, wieso so viele denken, dass Jon Jones bei 230 kämpfen
Ja,
wird.
genau.
Ich meine, schau mal, ich erkläre es mal kurz. Viele sagen ja, hey, guck mal. Die Events im Madison Square Garden, die sind immer riesig. Ne? Das ist ein Spektakel für sich. Letztes Jahr hatten wir GSP gegen Michael Bisping im Madison Square Garden und vorletztes Jahr Conor McGregor gegen Eddie Alvarez. Natürlich muss die UFC auch dieses Jahr einen richtigen Kracher als Main Event reinholen, ne? Das ist kein, Nate Diaz gegen Dustin Poirier ist natürlich kein Main Event. Ich glaube aber Co-Main.
Hoffentlich.
Erstens verstehe ich gar nicht, wieso man McGregor gegen Khabib nicht auf die Madison Square Garden Card setzt. Vor allem, wenn Nate Diaz noch das Co-Main Event ist, boah, das wäre mega. Zudem verstehe ich auch nicht, wie so viele drauf kommen, dass John Jones dort kämpfen wird. Ich meine, schaut mal, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Nur es kann sein, dass er zu dem Zeitpunkt wieder kämpfen darf. Aber soweit ich weiß, hat er noch gar keinen Termin für die USADA-Anhörung und dann hängt alles vom Urteil der USADA ab. Er muss die USADA davon überzeugen, dass es im Endeffekt ein Tainted Supplement war, also ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel. Denn
Ja.
wenn die USADA jetzt von ihm denkt, er hat vorsätzlich gedopt, dann kriegt er bis zu 4 Jahren. Und persönlich denke ich aber, ich meine gut, die UFC hat im Endeffekt kein Mitspracherecht bei der USADA, ne? Das sind alles unabhängige Organisationen und die sind auch nicht irgendwie miteinander verbunden. Das heißt, die UFC hat da, die kann da nicht mitreden, ne? Bei dem, was die USADA für ein Urteil fällt. Aber ich persönlich denke doch, dass man es auf ein Tainted Supplement, dass es auf ein Tainted Supplement hinauslaufen wird und er eine, ja, ein Jahressperre bekommt, rückwirkend seit letztem Jahr, was wiederum bedeutet, dass die Sperre dann abgelaufen ist.
Ist
Ne,
das
das heißt,
die Sperre, die man kriegt für ein Tainted Supplement ein Jahr?
nö, aber ich denke,
Ich
also
habe mal 2 Jahre gehört für John Jones Lage. Aber das war noch direkt nachdem der aufgeflogen ist.
sein erster Dopingvorfall war ja auch ein Tainted Supplement, da hat er ein Jahr bekommen. Anderson Silva war auch ein Tainted Supplement, soweit ich weiß, und hat auch ein Jahr bekommen. Ist individuell, ne?
Ja, ne? Und jetzt hat er eben dann das zweite Mal so ein Ding. Vielleicht gibt
Und
es ja eine.
ich denke mal, die USADA ist sich auch bewusst, welche Zugkraft so ein John Jones hat. Und die USADA möchte natürlich auch in Zukunft mit der UFC zusammenarbeiten. Ne? Ich denke schon, dass man da ein Auge drauf haben wird, dass einmal, dass Daniel Cormier nächstes Jahr zurücktreten wird und dass John Jones immer noch ein Megastar ist. Also natürlich hat er mittlerweile viele, viele Feinde, sage ich mal so, viele Hater, um es mal so zu sagen, aber auch mega, mega viele Fans. Und ein John Jones auf der 230-Card wäre unfassbar. Ne, also für alle 230 wird im November stattfinden.
Du kannst
Und
ja John Jones eigentlich aber nicht. Es gibt eigentlich nur zwei Gegner für John Jones, die in Frage kommen, oder nicht? Es gibt nur Daniel Cormier und Gustafsson und die sind beide verletzt.
naja, ich meine, guck mal, also DC ist verletzt.
Ja, naja, hat er sich nicht noch. Also kann er schon wieder kämpfen mit dem Arm?
Ich weiß nicht, aber bis November sind es ja noch 3 Monate.
Ja,
Und
okay.
hey, stell dir mal vor, DC gegen John Jones 3. Was das für ein Mega-Event wäre.
Hoffentlich im
Persönlich würde ich es am
Schwergewicht.
liebsten, also nein, rein objektiv würde ich am allerliebsten DC gegen Stipe sehen. Stipe hat sich einfach seinen Rückkampf verdient, ob er jetzt in der ersten Runde ausgenockt wurde oder nicht.
Ja, ist die Frage, ob Brock Lesnar das noch schafft, Kampf anzutreten. Sonst sehen wir Stipe nochmal.
Im Januar, glaube ich, ist seine, er muss ja seine alte USADA-Strafe noch
Ja,
absitzen.
ja, ja. Ja, der wird nächstes Jahr
Und
passieren, der Kampf.
ich weiß nicht, aber rein vom Fansein her gesehen, würde ich natürlich am liebsten Jones gegen DC 3 sehen.
Ja, ist nicht
Ganz
auch Brock
klar.
Lesnar 62 mittlerweile oder so? Also
Der ist
natürlich nicht
letzte Woche
62, aber der ist doch 48 oder so, ist das
Ha.
richtig?
Nee, der ist 41, glaube ich. Ich
Ja,
hab,
der
ich
ist
hab,
alt
es
genug.
war ja SummerSlam, ne? Also, ist ein WWE-Event. Ich habe SummerSlam geguckt und da habe ich gegoogelt, wie alt er eigentlich ist. Ich glaube,
Okay,
41
also
war es.
41
Ja,
geht, ne?
41 tatsächlich.
Das geht. Für ein Schwergewicht geht das.
Und ja, ich weiß nicht, aber
Ja, Tatsache.
Ich finde diese Gerüchte, dass Jones bei 230 kämpfen wird, komplett aus der Luft gegriffen. Es steht ja noch nicht mal ein Termin.
Ja.
Gut, es kann sein, dass ein Termin steht, aber
Ja,
davon hätte
vielleicht
ich was.
verheimlichen die das alles, aber also ich glaube, diese Gerüchte überhaupt, dass John Jones da auftreten soll, wurden von Brandon Sharp gestartet. Und Brandon Sharp hat keine Ahnung. Also, der weiß sicherlich
Aber
nicht mehr, als wir wissen. Das ist das
es
Ding.
greifen die ganzen
Ja, natürlich greifen
Mainstream-MMA-Medien
die
auf.
alles auf, weil das Klicks gibt und so, ne? Und weil es
Da muss
interessant
ich
ist
auch ein
und weil
Video drüber machen, glaube
Brandon
ich.
Sharp ein interessantes Argument halt geliefert hat, weil Jon Jones ja auch ein New Yorker ist, ne? Und weil Nate Diaz gegen Dustin Poirier ein ziemlich krasses Co-Main-Event ist und nicht so viel dann noch übrig ist. Also Remo, du hast ja gestern gesagt, Max Holloway gegen Ortega wäre eine Option.
Zum Beispiel, genau, da gibt es doch
Ja.
noch was nachzuholen.
Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also die,
Ich
das
weiß halt
könnte auch
nicht,
passen.
da hatten wir auch schon drüber geschrieben gestern, ob Holloway überhaupt schon fit genug ist wieder.
Ja.
Und als Ausweichmöglichkeit wäre dann vielleicht Ortega gegen Jose Aldo um den Interimstitel oder so. Das wäre noch
Ja.
eine Option.
Aber also bis November sollte der doch wieder.
Du kannst halt nicht, und da kann ich ganz kurz anknüpfen, vielleicht mal an das, was Carsten sagte, egal ob Madison Square Garden oder nicht, du kannst kein Pay-per-view ohne Titelkampf verkaufen. Das geht einfach nicht. Ich kann mich nicht
Ja.
erinnern, dass es jemals ein Pay-per-view ohne Titelkampf gab. Also, ihr könnt es dann vielleicht ruhig mal an die Zuhörer, vielleicht ruhig mal in die Kommentare, schreiben. Vielleicht ist mir da doch irgendwas durchgegangen, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern, wann das das letzte Mal gewesen sein soll oder ob es das überhaupt schon mal gab. Das kriegst du gar einfach nicht verkauft, egal ob im Madison Square Garden oder sonst wo. Ein
Naja,
Pay-per-view,
aber
also.
vor allem im Madison Square Garden will man starke Events raushauen. Also vor allem da.
Man
Aber
könnte.
grundsätzlich auch woanders nicht. Also, du brauchst halt ein
Vor
Pay-per-view, brauchst du eben als Aufhänger irgendwie wenigstens einen Titelkampf. Das geht nicht ohne Titelkampf. Und
aber
deswegen bin ich auch relativ sicher, dass Whiteman Rockhold 2 nicht der Main Event werden wird. Die
nein,
werden
nein,
dort
nein.
noch einen raushauen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ist denn
Aber wir müssen uns mal überlegen, wer steht denn zur Verfügung überhaupt? Ne?
Ja.
Ich meine,
Ja, das
Heavyweight.
meinte ich ja. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Viele sind ja bereits entweder verletzt oder haben selber kurz davor oder kurz danach Kämpfe. Ich glaube eben wirklich, die einzigen, die halbwegs in Frage kämen, wären eben die Top-Leute im Featherweight. Also Holloway, Ortega und eben vielleicht auch Jose Aldo
Aber
bis
was ist
November.
mit den
Das
Frauen?
Problem ist, die verkaufen nichts. Also Max Holloway wird nicht viele Pay-per-Views
Boah,
verkaufen.
doch, ey, mit Ortega, da
Nein.
vertrauen die drauf, das glaube ich schon.
Aber warum war es dann bei 2023 nur das Co-Main?
Weil das
Ja,
da noch nicht so ein
was war dann das
Ding.
Main Event bei 2023?
Habib gegen Tony Ferguson.
Ja, gut, dann,
Ja,
das ist klar,
naja.
warum dann Ortega.
Ja, aber man kann nicht. Da können Sie ja gleich Demetrius Johnson noch. Okay, der ist kein Champion mehr, aber Featherweight reißt nicht so viele Pay-per-View-Zuschauer. Also die Leute wollen so Mainstream-Zeug sehen. Das verkauft Pay-per-Views. George St. Pierre war 2017 im Main Event. Conor McGregor
Ja, ey,
2016.
komm, aber
Ja, die
haben
stehen
auch
aber nicht zur
UFC,
Verfügung.
die haben
Ja,
auch
und jetzt haben
UFC
wir Max Holloway. Ich
2027.
meine, das ist kein Vergleich. Max Holloway wäre ein gutes, normales Main Event, aber nicht fürs Madison Square Garden.
Aber vor UFC 2027 dachte keiner, haben alle gesagt, die Kleinen verkaufen nichts. Und
Ja.
die ganze Karte war bestückt mit Bantam und Flyweights. Und im Co-Main Event hast du den Flyweight-Gürtel und im Main Event den Bantamweight-Gürtel. Und dann stellt sich heraus, oh, TJ und Cody verkauft sich eigentlich gar nicht so schlecht so mit irgendwie 300.000 Pay-per-Views. Ich weiß nicht, ob die UFC da so drüber nachdenkt oder ob die nicht. Ich meine, du kannst ja nichts anderes machen. Also wenn Jon Jones draußen ist, dann hast du ja nur die Option. Also wir haben noch die Möglichkeit vielleicht, dass TJ gegen Cejudo kämpft, ne?
Aber
Auf der Karte.
im
Das
November,
könnte
im
sein.
November schon?
Ja, TJ hat jetzt nicht so viel eingesteckt. Er hat gesagt, dass er noch eine OP machen will. Hat 5 Monate, 4 Monate. Und Cejudo war jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm. Der hat sich, glaube ich, den Fuß angeknackst oder sowas. Aber das heilt bis dahin. Das ginge. Dann hast du bei den Frauen Rose Namajunas zum Beispiel, das wäre doch was.
Ja, aber ein Frauenkampf als Main Event, ich glaube, da würden Holloway gegen Ortega noch mehr ziehen als ein
Ja, das
Frauenkampf als
mag ja
Main Event.
sein,
Naja, aber
aber
das
meinst
muss
du,
ja, wir brauchen doch im Moment nur ein.
oder, pass
Ich
auf,
könnte mir vorstellen.
Moment, der einzige Frauenkampf,
Cyborg
jetzt
gegen
wo,
Yunus.
ja, genau, wollte ich gerade sagen, wo ich mir vorstellen könnte, dass der noch ordentlich zieht und der vielleicht auch als Main Event wäre und ich glaube, beide wären ja auch frei, wären eben
Ja.
tatsächlich Cyborg gegen Nunes, ja, das
Ich
wäre eine
habe
Option.
gestern irgendwas über Yunus gelesen, aber ich habe nur die Überschrift gelesen.
Also Cyborg will, dass Nunes gegen sie im September kämpft und Nunes hat das abgelehnt, weil sie irgendwas mit dem Fuß hat. Und sie
Ja, das.
wollte im November kämpfen. Das würde nämlich passen dann. Und
Ja,
Cyborg hat ja dann nicht so richtig viele Optionen, ne? Sie kann eigentlich nur ja sagen. Er hat ja sonst keinen.
aber jetzt mal realistisch, es gibt, ich meine, guck mal, Heavyweight fällt aus, Brock Lesnar ist noch nicht ready, vielleicht ein Rückkampf mit Stipe, Light Heavyweight fällt aus,
Wann findet
weil,
denn Gastelum gegen Whittaker statt? Gibt es da einen Termin für?
nee, aber die sind ja die neuen Trainer für die neue Staffel von TUF
Ja,
und da ist
aber
es
wann wird denn die
ja,
aufgenommen?
ha?
Wann wird denn die aufgenommen?
Ich weiß nicht, aber es ist ja standesgemäß das Finale sozusagen, so wie bei Stipe gegen DC.
Ja, aber ist die nicht irgendwie auch zweimal im Jahr, dass die aufzeichnen?
Warte mal.
Naja, gab es bisher nur einmal.
Okay, das Turnierfinale wird am 30. November stattfinden.
Ah ja, okay, dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Dann eröffnen die das neue Jahr quasi. Enden wahrscheinlich im
Ja,
Dezember dann, ne?
also nach der Staffel werden die beiden erst gegeneinander kämpfen.
Okay.
Also gut, die Staffel ist glaube ich schon abgedreht, aber nach Ding,
Ja.
nach hier nach Ausstrahlungsfinale.
Ey,
So.
ich glaube wirklich, Nunes und Cyborg, da sind wir auch. Das klingt am plausibelsten.
Ja, und der Co-Main mit Whiteman wird halt auch Leute ziehen. Whiteman als New Yorker, ne? Also der hat ja auch eine riesen Fanbase dort. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, ja, stimmt. Als Main Event halt Cyborg Nunes oder eben tatsächlich Holloway Ortega. Oder eben Ortega Aldo, je nachdem, wie fit Holloway schon ist zu dem Zeitpunkt.
Beides wäre auch
Ja.
nicht schlecht.
Wäre beides denkbar auf jeden Fall.
Ja, da sind auf jeden Fall ein paar ganz gute Kämpfe drauf. Ist jetzt richtig, richtig schade, dass Paulo Costa gegen Romero nicht stattfindet. Das ist der beste Kampf auf der Karte gewesen bis dahin, fand ich.
Besser als Poirier gegen Nate.
Ja, weil, weißt du
Na,
warum? Weißt du warum? Weil das
warum?
ein dreirundiger Kampf ist. Und das ergibt für mich wenig Sinn. Also ich finde das richtig schade. Nate Diaz gegen Poirier 5 Runden. Das wäre der so ziemlich das Beste, was du machen kannst. Aber 3 ist ein bisschen mickrig, oder?
Ja. Ja, ich bin ohnehin mal gespannt, wie das ausgeht, ehrlich gesagt. Also das Matchup ist schon interessant, muss ich schon sagen.
Also ich würde nämlich sagen, dass es komplett, dass das Ergebnis davon abhängig ist, wie viele Runden da gekämpft werden, in dem Kampf mehr als in allen anderen. Weil Nate Diaz hat ein Kinn, was du eigentlich nicht knacken kannst. Das wurde, glaube ich, mal von.
Ja, schon gar nicht, wenn du Dustin Poirier bist.
Ja, ne? Also Dustin Poirier hat Knockout-Power, aber nicht die, die du brauchst, um Nate Diaz K.O. zu schlagen. Nate Diaz hat einen TKO-Niederlage mit einem Headkick, aber der hätte, ne, ich sag immer, so ein
Ja,
Headkick würde Elefanten töten.
Josh Thompson, aber das ist halt auch
Ja.
schon wieder e ewig her. Ne? Ich meine, Poirier hat auch eine K.O.-Niederlage gegen McGregor und so. Also
Genau. Aber
insofern.
auch gegen Michael Johnson vor nicht allzu langer Zeit ist, glaube ich, sein.
Ja.
Und Poirier kann geknackt werden und Nate Diaz nicht. Aber ich glaube, in 3 Runden kann Poirier sich den noch vom Leib halten und zwar gut genug. Und Nate Diaz ist ja auch jetzt nicht, fängt nicht unbedingt besonders gut an immer. Aber der findet sich da rein und in 5 Runden, glaube ich, wird der sich die Entscheidung holen. Relativ safe sogar. Und in 3 Runden, glaube ich, macht Poirier das.
Also interessant, für mich wird es halt zu sehen, wenn das Ding zu Boden geht. Ich meine, Poirier ist mittlerweile auch ein Black Belt, ne? Brazilian
Oh,
Jiu-Jitsu, wenn du es nur
der
die
ist schon
hast. Also
etwas länger ein Black Belt, glaube ich.
wie bitte?
Poirier ist schon seit einiger Zeit ein Black Belt, glaube ich.
Ja, aber bei weitem nicht so lange wie die erst, glaube ich.
Ja, gut. Ja. Ja, das wird
Ja,
jetzt.
schläfst du gleich ein oder was?
Wer?
Schläfst du gleich ein oder was?
Ich?
Du redest so, als ob du gleich einschlafen würdest.
Sorry.
Aber genauso.
Ja, also das wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wenn es zu Boden geht. Auch im Stand wird es natürlich ordentlich zur Sache gehen. Ich meine, beide sind ja gute Striker.
Ja.
Diaz ist vielleicht der etwas versiertere Boxer, der technisch etwas bessere. Hat, glaube ich, auch größere Reichweite. Müsste ich jetzt aber, weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich denke schon. Ja, auf jeden Fall ein guter Kampf. Also bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich den jetzt unbedingt schlechter finde als Romero gegen Costa.
Aber denkt ihr, also jetzt mal ehrlich,
Ich habe da
ich bin
richtig Lust
total
drauf.
beein. Hä?
Ja, ich wollte nur sagen, ich habe da richtig Lust auf den Costa Romero.
Ey,
Das ist perfekt
Costa
für mich.
sieht unnormal aus. Also
Ja,
seine
ist
Füße
krass,
ist
oder?
wirklich mega no homo.
Was, seine Füße?
Seine
Physis.
Füße,
Hey, wieso sagst du jetzt allen, dass ich Fußfetisch habe? Nein,
ja. Ah,
Spaß.
das weiß doch jeder, das weiß doch jeder, der die richtigen Internetseiten klickt, Carsten.
Männliche, schwitzige Füße.
Ja. Da muss gleich
Ja gut, aber
abbrechen.
wird, aber wird ja jetzt nicht dazu kommen. Romero ist
Ja,
raus und
leider
somit muss man
nicht.
mal schauen. Ich bin halt mal gespannt, was jetzt überhaupt mit dem Kampf passiert. Ist der jetzt komplett raus? Ist der komplett off oder kriegt Costa jetzt einen
Ja,
Ersatzgegner oder wie?
aber wen soll Costa bekommen? Ich
Tja,
meine, guck
das ist halt die
mal,
Frage.
Rockhold weg,
Gastelum?
Whiteman weg,
Na, wie soll der
Gastelum kriegt
Gastelum
einen
es kriegen?
Kampf,
Der
Gastelum
hat schon
auch
Gig.
weg.
Warum?
Na, der
Ja, weil
kämpft
er
doch gegen
gegen
Whittaker
Whittaker kämpfen wird.
Ja, das sagst du. Wer weiß?
Nee, aber ja,
Hä,
ich
aber die haben
meine,
doch
das ist doch
ihren
das
Tough Deal
Tuff.
unterzeichnet. Die
Ja.
moderieren The Ultimate Fighter zusammen, Remo.
Das sind die beiden Trainer
Ja,
von.
ich weiß schon, ich habe das schon mitbekommen, aber was hast du gesagt? Wann ist der Kampf dann letztendlich am Ende der Staffel? Wann findet der
Na,
statt?
Dezember
Die Staffel endet
wahrscheinlich.
am 30. November. Das heißt,
Ah,
im
naja.
Dezember werden die wahrscheinlich kämpfen. Vielleicht auf der Dings-Card. Auf der Dings hier, 30. Dezember-Card. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber die sind doch immer einen Tag versetzt, ne? So?
Echt? Ach so,
Ja.
Also so war
Ja.
das doch in den letzten. Ja, dann vielleicht am 1. Dezember.
Gibt's da ein Event? Das wäre UFC
Das ist
231.
Samstag, der 1. Dezember, das würde passen.
UFC 231 ist am 8. Dezember.
Ach so. Ja, gut. Komisch. Aber das, dann würde das. Dann
Ach.
würde es da stattfinden.
Oh, ich hab gar.
Aber was
Verdammt.
macht denn Rosenheimer Yunus jetzt? Ist das nicht auch eine Option?
Für Paulo Costa.
Ja.
Vincent, wir reden jetzt vom Kämpfen, von nichts anderem, hallo?
Aber guck, ja, jetzt guck mal. Jacare auch weg.
Ja, der
Da alle
kämpft auf
weg?
der Karte, ne?
Ja,
Ja.
David Brent ja dann gleichzeitig auch. Ja.
Ja, aber das.
Derek Brunson wäre noch, Israel Adesanya wäre auch noch, aber
Ja, der
ja.
kämpft doch auch jetzt hier, der
Der
kämpft auf
kämpft auch
derselben
auf der
Karte.
Stimmt, der ist ja
Karte,
auch weg. Alle weg im
ja.
Middleweight.
Auf der Karte.
Ja.
Der
Jacare,
arme.
David Branch, Derek Brunson, Israel Adesanya,
Ach,
alle weg?
der arme Paulo Costa.
Ja,
Ja, dann
vielleicht.
wird's wahrscheinlich so werden, dass der komplett off ist, der Kampf.
Ja, stimmt. Du kannst auch. Also Israel Adesanya wollte ja eigentlich Costa kriegen, ne?
Boah.
Ja.
Aber meinst du, ich weiß nicht, aber gut, ich
Aber
gehe
ich
da
glaube
jetzt
nicht,
aber.
dass das stattfindet, weil sich jetzt Brunson und Adesanya so in die Haare gekriegt haben. Und da, glaube ich, hat die UFC jetzt doch Interesse dran, dass der Kampf stehen bleibt. Die mögen sich nämlich nicht.
Aber Ding steht auch fest, glaube ich, für 2:30, ne?
Was denn?
Derrick Lewis gegen, nee, Nogano gegen Curtis Blades.
Nö, für 2:30 steht er
Was?
nicht fest.
Oder 2:29?
Ach du Scheiße, wie interessant.
Nogano gegen, also der Rückkampf. Ah nee, was laber ich? UFC Peking.
Aha, was laberst du?
Targeted. Also, ja, ich habe da letztens noch was gelesen, dass es sehr.
Aber warum sollte jetzt Ngannou
Also
gegen.
Lewis kämpft ja bei 2,29 gegen Alexander Volkov erstmal so.
Ja,
Ah
aber
ja, okay.
Nogano gegen Dings, Curtis Blaydes. Also, ESPN berichtet hier, ja, dass sie beide schon mal verbal den Kampf akzeptiert haben. Und ist aber auch ein interessantes Matchup, weil Blades seine einzige
Auf da.
Niederlage.
Ich seh gerade,
Stimmt, die haben ja
das ist
schon mal
geplant
gekämpft, ne?
für eine Fight Night.
Habe
Guck
ich ja
mal, für ein
gesagt,
Pay-per-view.
UFC
Ja,
Peking.
genau. Beijing.
Ah. Ey,
Ja.
aber das ist interessant. Da kann Ngannou rumstehen, wie der will. Curtis Blaydes wird
Ja,
irgendwann
aber
den.
Blade, seine einzige Niederlage war gegen Nogano. Aber mal ehrlich,
Ja.
Nogano gegen Lewis, da haben wir gar nicht drüber geredet. Das war ja eine
Ja.
Katastrophe.
Also ich sehe dieses Mal aber Curtis Blaydes vorne, muss ich sagen, weil
Oh
Ngannou
ja.
ist,
Nogano ist.
ich glaube, die Niederlage gegen Stipe, die hat mental echt ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Also Ngannou ist bei weitem nicht mehr so selbstbewusst und wie im ersten Kampf gegen
Der
Blaydes. Blaydes,
schwingt nicht
Blaydes,
mehr so, ne?
und
Der
Blaydes ist zehnmal
geht nicht mehr
besser.
rein.
Blaydes hingegen ist besser geworden seitdem, also bedeutend besser noch. Also der hat sich echt entwickelt. Also für mich ist dieses Mal Blaydes der Favorit.
Ja.
Einfach auch deswegen, weil man jetzt gesehen hat, wie Ngannou zu schlagen ist. Ne? Stipe hat es vorgemacht. So, und Curtis Blaydes ist ja auch ein Wrestler, ist ein guter Ringer. Ne? Also er
Ja.
hat auf jeden Fall die Mittel, Ngannou zu Boden zu bringen, ihn dort auch zu halten und ihm da die Puste zu nehmen und vor allem auch ihn seiner Waffen zu berauben, nämlich seinen Punch.
Und
Also ich.
das soll Main Event werden für eine Fight Night? Also 5 Runden gegen einen Wrestler für
Ich
Ngannou? Das ist ja
weiß
furchtbar.
nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das der Main Event
Naja,
ist, aber auf
das ist
jeden
ja ein
Fall
Albtraum
Aber naja,
für
Mark Hunt hat ja
Ngannou.
auch gegen den gekämpft, ne? Gegen Curtis Blaydes.
Ja, ja. Was war denn damit?
Na, Hunt hat ihn angeklingelt in der ersten Runde und ab da wurde gewrestelt.
Genau.
Und
Ja.
Blades hat gewonnen.
Ja.
Ja, ich fand den Kampf aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich sehe jetzt auch nicht, warum das zwangsläufig ein langweiliger Kampf sein muss, wenn ein Ngannou gegen den guten Ringer kämpft. Also, das kann
Nee,
schon
ey,
deswegen.
also wie kommt ihr denn darauf? Das wollte ich gar nicht sagen. Ich meine, ein Albtraum für Ngannou.
Ach so, ja, klar, auf
Das
jeden
ist
Fall.
ja
Also ein guter Ringer.
genau das, wovor der Angst hat und wo er sein PTSD her hat. 5 Runden
Gut.
gegen Stipe Miocic runtergedrückt werden.
Ja, ein guter Ringer mit gutem Kinn
Das meine ich mit
ist eigentlich,
Albtraum.
ist
Nein, ich
eigentlich
freue mich
der
drauf.
Worst Case für Ngannou, ja.
Ja, deswegen, das ist ja fürchterlich. Ist ja
Naja, aber es
furchterregend.
ist auch eine Chance, sich zu beweisen, ne? Der Welt zu zeigen, hey,
Ja.
ich kann es noch, hey, ich will den Titel, weil im Kampf gegen Lewis war kein Biss da, aber gut, auch von Lewis nicht. Ne? Von beiden war da kein. Lewis hat
Ja,
ein
aber da.
bisschen mehr gemacht, was aber immer noch nix war.
Ja,
Aber
stell dir mal
Ngannou
Folgendes vor,
sagt ja,
stell mal vor, ja, bitte.
Ngannou sprach hier nicht davon, dass er keinen Biss hatte, sondern dass er Angst hatte. Und dass er Angst aus seinem letzten Kampf in diesen Kampf reingetragen hat. Und jetzt nimmt er im Prinzip eine Kopie von diesem Kampf nochmal an.
Ja, wahrscheinlich hofft er eben, weil er Blaze ja schon mal besiegt hat, dass es auch nochmal klappt. Aber die Vorzeichen
Oh.
sind halt völlig andere als damals.
Interessant.
Ja,
Interessant.
stell dir mal vor, Ngannou verliert das Ding gegen Blaydes, was nicht unwahrscheinlich ist. Und
Drei Runden.
dann ist der weg vom Fenster, Ngannou.
Drei
Dann spricht kein.
Runden, 20-11 Strikes.
Ja, unglaublich, oder?
Die
Ja,
beiden K.O.-Monster.
wie gesagt, stell
Ja.
dich mal vor, Ngannou verliert das Ding gegen Blaydes und das ist eben nicht unwahrscheinlich. Dann redet kein Mensch mehr über Ngannou. Dann ist der weg
Nee.
vom Fenster.
Dann kämpft er vielleicht noch gegen Tibora.
Dann kämpft das nächste Mal auf der Undercard. Also.
Ja. Ngannou ist ja sowieso im
Ja,
Limbo
wie wär's
gerade.
denn? Nogano gegen CM Punk?
Ja, das wäre nicht schlecht.
Ja, Not gegen Elend, also ich weiß nicht. Ja gut, da liegen natürlich auch ein paar Kilo dazwischen. Ne?
Ja, ich glaube aber bei Paulo Costa und Rose auch.
Paulo Costa könnte auch hoch ins Schwergewicht, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, ja gut, in dem Moment, wo er im Oktagon steht, ist er wahrscheinlich ohnehin schon ein Heavyweight. Also.
Aber
Ja, aber
der
selbst
ist
im
interessant.
Heavyweight, das sind alle weg.
Ja, ist keiner verfügbar, ne?
Also, ich glaube wirklich, jetzt mal so blöd es klingt, aber nur John Jones kann mir das, kann 2,30 retten. Und da sehe
Nö.
ich, ja doch. Ich,
Nö,
also
nö,
ich weiß
also.
nicht, aber ich weiß nicht, aber für mich ist, jetzt natürlich würde ich gerne Max Holloway gegen Brian Ortega sehen, aber aus rein wirtschaftlicher Sicht denke ich nicht, dass es sich so gut verkauft. Ich denke, Cyborg versus Nunes würde sich besser verkaufen.
Ja, wäre ja auch eine Option. Hatten wir schon angesprochen. Das wäre ja
Ja.
auch eine Option. Du brauchst nicht unbedingt John Jones dafür. Du kannst eben nicht in jedem Main Event John Jones oder McGregor haben. Das geht nun mal nicht. Also, und deswegen, Nunes Cyborg wäre auf jeden Fall auch eine Alternative. Das hatten wir vorhin ja schon angesprochen.
Aber es muss einen Grund haben, warum die UFC nicht McGregor und Habib auf dieselbe Card gesetzt hat.
Ja, das bedeutet für mich, dass die da noch einen Kracher planen im Hintergrund. Und damit die da nicht ihr ganzes Pulver auf einer Karte verschießen,
Warte
haben
mal.
die.
Der Kracher wurde, glaube ich, gestern verkündet. Warte kurz. Ich guck kurz. Ich guck kurz, ob
Aber
der.
jetzt kommen wir nie mit Atem Lobo,
Oh,
bitte.
doch!
Ach, hör auf jetzt.
Doch. Oktober 27. Ah, der Kämpfer UFC Mockton, schade. Lobov gegen Tugugov.
Ja, gut.
Tugugov. Übrigens, Tugugov, Trainingspartner von Habib.
Ach, das auch noch. Und wenn die uns jetzt irgend so eine Gurke geben, sowas wie Overeem Dos Santos Rematch, so würde die
Dann.
UFC sowas tun? Ich meine, Overeem wäre in der Position jetzt, ne? Mit den Niederlagen. Dos Santos gerade ein Sieg, ein schlechter, also so ein, ne, in so einer
Nee, also
mittelmäßigen
vorher
Performance.
buchen Sie, ich weiß nicht.
Naja, lass uns das mal abschließen. Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich Cyborg.
Overeem gegen so eine Gurke, oh Mann.
Ja, nee, also der Kampf ist eine Gurke. So. Also eigentlich habe ich da kein Interesse dran.
Du musst ja,
Ja,
aber
nee, aber ich finde.
lass uns mal ganz kurz von den Spekulationen über 2:30 vielleicht mal langsam weggehen, weil
Ja.
Carsten, du musst da auch gleich los, glaube ich. Vielleicht können wir noch
Ja,
mal, bevor du das Weite suchst, noch mal kurz Habib McGregor ansprechen. Was denkst du denn, wie das ablaufen wird oder wie es ablaufen könnte?
okay, hier kann ich es offen aussprechen, da so weit die Habib-Fanboys nicht hören. ist einfach so. Mein Video, wie gut ist Habib, das hat auch ein paar hundert Dislikes. Nee, ich
Ja.
glaube 100, 100 irgendwas. Ich denke, guck mal, es ist ganz einfach. McGregor hat den Vorteil, dass jede Runde im Stand beginnt. Und McGregor wird jetzt nicht krass sein Striking trainieren, natürlich auch, aber er wird 100% ist er gerade dabei, sein Wrestling zu trainieren. Ich glaube sogar, er hat einen Olympia-Goldmedaillist im Wrestling in sein Trainingscamp geholt. Gibt es ja sehr starke Gerüchte darüber. Und jede Runde beginnt im Stand. Das ist sein Vorteil, den er nutzen muss, denn wenn der Kampf zu Boden geht, hat McGregor absolut keine Chance. Es ist einfach so, wenn Habib ihn auf den Boden holt,
Das sehe ich anders.
dann der hat einen olympischen Goldmedaillengewinner engagiert.
ja,
Dann
Gerüchteküche.
das würde, weißt du, jetzt erklärt sich für mich auch, warum Romero ausfällt, weil er nämlich beim Trainingscamp mit McGregor beschäftigt ist.
Oh, stell dir
Riesen
das mal vor.
US-Amerikaner. I love you, Connor. I love you. Nee, aber
Ja, I love you.
Romero ist ein Meme, einfach.
Ja, ein bisschen, ne?
Schon so. Guck, ganz kurz, ich muss in 4 Minuten mal kommen, so eine Klimafirma. Ding. Ich denke, McGregor wird wenn der Kampf im Stand bleibt, wird McGregor sehr gute Karten haben. Aber sobald der Kampf auf den Boden geht, ist Game over. Ich sehe McGregor am Boden. Ich denke nicht, dass er eine Chance gegen Habib hat. Niemals, niemals. McGregor muss
Also er
im
wird den Kampf am
Stand.
Boden verlieren, davon gehe ich auch aus, aber.
Also ich denke grundsätzlich, dass McGregors Ring und seine Takedown-Defense auch so ein bisschen unterschätzt wird. Also
Ja, eindeutig unterschätzt.
klar ist er bei weitem nicht auf einem Level wie ein Khabib, das ist ja niemand. Natürlich wird es für McGregor zappenduster, sobald es auf den Boden geht. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass es ein bisschen unterschätzt wird. So
Gut.
schlecht sah McGregor auch nicht aus am Boden. Guck mal,
Ich muss.
wenn du dir den Chad Mendes-Fight anguckst, ist er, glaube ich, aus dem Guillotine-Versuch mit einem Sweep raus und wieder auf die Beine. Und auch in der ersten Runde, glaube ich, beim ersten Nate Diaz-Kampf, waren auch ein, zwei gute Sweeps und so dabei. Also so schlecht ist McGregor schon nicht.
Ich muss
Ja.
ganz kurz noch, ich muss dazu sagen, wir haben McGregor seit 2 Jahren nicht mehr im Oktagon gesehen. Und er
Ja.
weiß seit 2 Jahren, dass er gegen Khabib eines Tages nicht drumherum kommen wird. Er weiß es ja nicht erst seit dieser Busattacke, ne?
Ja,
Er
stimmt.
weiß schon lange, dass er nicht an Khabib vorbeikommt, dass der Kampf irgendwann stattfinden wird. Also wir haben McGregor seit 2 Jahren nicht mehr im Oktagon gesehen. In 2 Jahren kann sich mega viel getan haben in seinem Ground Game. Das stimmt.
Oh ja.
Ich denke halt auch, dass, weil viele, wenn man sich so in Foren und bei Facebook so ein bisschen beliest, viele vergleichen das mit dem Barbosa-Fight. Aber das kann man in meinen Augen nicht vergleichen. Ein McGregor wird sich mental nicht so schnell brechen lassen wie Barbosa. Also auch wenn Barbosa natürlich auch ein exzellenter Kicker ist vor allem. Aber McGregor ist doch der viel variablere Striker als Barbosa.
Ja,
Also
also.
Barbosa hat halt seine Kicks, klar, aber McGregor ist eben total unorthodox, ist ein guter Kicker, ist ein guter Puncher, ist sehr schnell und also ich finde, das kann man nur schwer vergleichen und auf jeden Fall, vor allem ist er mental, glaube ich, wesentlich stärker als Barbosa.
Ja, Barbosa hat diese Romero-Note.
Vincent, ganz kurz. Jungs, ich muss mich verabschieden. Hat
Ah.
mir mega viel Spaß gemacht heute. Wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich. Ihr redet ja noch weiter, richtig?
Ja,
Ja, ein
jetzt
bisschen
müssen wir das
sicherlich
zu
noch,
Ende
ja.
bringen.
Ja, okay. Dann viel Spaß euch noch und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Alles
Alles
klar.
klar, ciao.
Also was ich meine ist, Barbosa ist explosiv, ne? Der hat sowas wie Romero. Da kann in 3 Runden oder auch in 5 Runden, da kannst du den nie komplett ausschließen. Der kann immer noch kommen, der kann immer noch explodieren und dann mit dem Flying Knee aus dem Nichts irgendwas anrichten oder diesen Spinning Heel Kick, mit dem er Kevin Lee zuletzt angeklingelt hat, ne?
Ja.
Aber McGregor ist hat er,
Ja.
von dem geht eine ganz andere Gefahr aus. Der
Natürlich, der ist
trifft
halt
dich
viel, viel
häufiger.
variabler auch, also.
Ja, aber der hat auch einen Output, was ganz anders ist als das von Barbosa. Ne?
Ja, das, allein schon das ganze Auftreten, das ganze Mindset im Octagon, was von McGregor ausgeht, die ganze Aura, ist doch schon völlig anders als bei einem Barbosa. Also, seine ganzen Antics, wie man so sagt, und das kann man, glaube ich, mit Barbosa nicht vergleichen.
Ja, das ist ein schlechter
Natürlich,
Vergleich.
wie gesagt, wird es so sein, sobald es zu Boden geht, es natürlich wahrscheinlich sehr, sehr düster aussieht für McGregor. Aber so deutlich, wie viele das sehen, sehe ich das eben nicht. Wie Carsten schon angesprochen hat, jede Runde beginnt mit mal im Stand. Das ist nun mal so. Und wir haben ja gesehen, wie Khabib angeklingelt worden ist von Michael Johnson. Und wenn ich mir das vor Augen halte, und dabei bedenke, wie viel besser und variabler McGregors Striking-Arsenal ist als Michael Johnsons, dann stellt sich mir schon die Frage, wenn Michael Johnson es geschafft hat, einen Khabib anzuklingeln, wozu ist dann erst McGregor imstande? Also.
Ja, und ich finde, dass man Michael Johnson und McGregor zumindest im Stehen schon vergleichen kann, und zwar besser auch als McGregor und Barbosa. Michael Johnson ist einerseits Southpaw, so wie McGregor auch. Das heißt, er hat den rechten Fuß vorne. Und sein Output ist ähnlich.
Ja,
Also
aber Michael Johnson ist halt
der ist natürlich kein Counterpuncher und so. Im
im
Detail
Gegensatz
ist
zu
das nochmal was ganz
Barbosa,
anderes.
ja, im Gegensatz zu Barbosa ist Johnson eher der Puncher, glaube ich. Barbosa ist eher
Ja.
der Kicker,
Ja.
Johnson ist eher der Puncher, aber McGregor kann halt beides. Ja.
Genau.
Das ist halt der Unterschied. Also, und da sehe ich schon eine Riesengefahr für Khabib. Ich meine, guck mal, Khabib muss sich zwangsläufig in die Gefahrenzone begeben. Er muss ja ran an McGregor, er muss ihn ja runterbringen. Im Stand über die Zeit ist nichts zu holen für McGregor. Das ist für Khabib. Das ist ja wohl mal klar. So, also, was muss er machen? Er muss an McGregor ran. Da beißt die Maus keinen Faden an. Er muss an ihn ran, um ihn runterzukriegen. Und genau in diesen Situationen, wo er shootet, wo er reinkommt zu einem Double oder einem Single oder was auch immer, genau das sind die Situationen, wo McGregor mit seiner linken dann mal ordentlich was landen kann,
Siehst du,
ja. Also.
da bin ich noch nicht so sicher, weil die Bewegung eine andere ist als das, was Conor McGregor klassisch, also Conor McGregor ist ja ein Counterpuncher, der wartet, dass du deine rechte wirfst, dann geht er links raus und kommt zurück, ne, mit der linken Hand. Und die Bewegung, wenn du runtergehst für den Takedown, da bist du eigentlich dann für Knie und sowas bist du offen. Oder für Uppercuts, aber und Uppercuts
Genau.
kann McGregor, ne? Aber
Ja,
diese
genau.
linke ist da nicht unbedingt, also dieser wirklich
Ja,
auszeichnende
gut.
Schlag von McGregor, diese Counter-Linke,
Ja, die
die
linke,
bietet sich da nicht unbedingt an in der
ja gut,
Situation.
die linke kann ja nicht nur als Overhand oder Haken geschlagen werden, sondern die kann
Ja.
ja genauso für einen Uppercut nutzen, ne?
Genau, ja.
McGregor ist nun nicht gerade für Kniestöße bekannt. Also
Ja.
das wird wohl eher nicht passieren, dass er hier im Muay Thai-Stil da die Knie verteilt, während Khabib da reinschießt. Aber so Uppercuts wären schon eine gute Waffe dagegen, ne, sage ich mal.
Ja, und die Uppercuts gerade in seinem Debüt, ne, gegen Marcus Brimage, da waren es die Uppercuts, die es gemacht haben.
Ja, also ja, das Ding ist halt. Da der Kampf, also McGregor ist etwas im Vorteil, würde ich sogar denken, weil der Kampf nun mal im Stehen beginnt. Und McGregor muss eigentlich nichts machen, außer das, was er kann. Er kann halt aus der Distanz kicken, Bodykicks, vielleicht ein paar Lowkicks, muss halt aufpassen, dass Khabib keinen fängt davon. Und kann sich Khabib somit vielleicht dauerhaft vom Leib halten. Vielleicht. Das ist das, was McGregor machen kann. So. Aber das kann Khabib nicht machen. Khabib muss ran. Also, er muss ja an McGregor ran. Das ist ja gar nicht anders machbar, um ihn runterzukriegen. Und dahingehend, ich meine, McGregor kann das 5 Runden durchziehen. Ne? Der kann das Ding im Stand halten, Khabib auf Distanz halten und sichert sich so Runde um Runde, ne? Nach, auf den Punktezettel. Für Khabib wird das so natürlich nicht funktionieren. Er muss in die Gefahrenzone. Das geht nicht anders zu machen. Und
Ja.
da lauern eben ganz gefährliche Keulen von McGregor. Ne?
Andererseits ist natürlich, gibt es wohl niemanden, der in dieser Gefahrenzone besser brilliert als Khabib.
Ja,
Der
aber
schafft es
Khabib
ja
hat,
immer
glaube ich,
wieder.
auch noch nie einen gehabt mit so einer Punching Power wie McGregor. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht,
Nee,
weder.
wahrscheinlich nicht. Nee. Also er hat
Also
Barboza hat die Knie, ne?
ja, und die
Aber
Kicks halt überhaupt, aber keine Punches
ja, aber
großartig. Ne?
gerade meine ich die Knie für den Takedown eben, ne?
Ja, gut, für
Für
den
das
Takedown,
Shooting.
klar, ja.
Und da hat er ja dann auch dieses Flying Knee gegen ach Gott, wer war das? Letztes Jahr noch, glaube ich, hat er doch einen Knockout des Jahres oder irgendwie sowas,
Ja,
ne? Barbosas Flying Knee
aber wer
gegen.
das jetzt war?
Und ich glaube, das war auch sein Gegner ging auch da gerade auf den Takedown. Und ich muss aber nochmal hier kurz zu diesem Michael Johnson-Kampf, weil der wird in jeder Khabib-Corner-Diskussion angeführt. Ah, Michael Johnson hat ihn ja angeklingelt, ne? Und da war er on wobbly legs, hat den Chicken Dance gemacht oder irgendwie sowas. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Das ist 3:30, erste Runde, glaube ich, wenn ihr das selber mal angucken wollt. So schlimm ist das nicht. Das ist so ein klassischer Fall von, die Kommentatoren machen mehr draus, als ist. Und
Ah,
zwar
naja,
Joe
ich
Rogan.
glaube,
Schau dir das nochmal an, Remo. Du wirst
ich habe
verstehen,
den
was
Kampf,
ich
ich habe
meine.
den Kampf ja gesehen, und wenn ich mich recht entsinne, hat man schon gesehen bei Khabib, dass er da das ein bisschen durchgeschüttelt hat schon. Es hat
Ja,
ja
aber
niemand
das war
gesagt,
mehr.
es hat auch niemand gesagt, dass er kurz vorm K.O. stand oder so. Aber man hat schon gesehen, es ist möglich, ihn zu beeindrucken mit einem Punch. Den hat Johnson gelandet, und Khabib war schon, man hat schon gesehen, das war ihm nicht egal, ne? Das war schon
Nee,
ein guter
egal,
Treffer.
das, ja, also der ist da für einen kurzen Moment aus dem Gleichgewicht und hat sich dann aber relativ schnell wieder gefangen. Aber das ist jetzt, ne, das wird zu ein bisschen mehr gemacht bei einigen, als es ist, finde ich.
Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil das ist schon ein Indikator dafür, dass man sagen kann, guck mal, du kannst Khabib anklingeln. Der hat auch kein Eisenkinn. Und wenn Michael Johnson das kann, kann das McGregor erst recht, ne?
Ja,
Weil
aber.
der erstmal härter schlägt, sehr wahrscheinlich. Und eben vor allem viel variabler ist auch im Striking. Er hat halt nicht nur die Punches, ne?
Ja, aber Michael Johnson ist aber auch echt gefährlich zu Fuß. Also das ist ja nicht so, dass der keine
Natürlich,
Power hat,
aber
ne?
McGregor ist gefährlicher.
Ja, das stimmt, das stimmt. Bei McGregor sagt man auch immer, ja, sein Gegner hat ja der hat ja eigentlich kein schlechtes Kinn. Und dann kommt McGregor raus und macht trotzdem in der ersten Runde Schluss, ne? Dustin Poirier war, glaube ich, auch seine erste K.O.-Niederlage
Ja,
gegen, und da
das
gibt es
war
noch
aber noch
andere
im
Beispiele.
Featherweight.
Genau, ja. Nur Chad Mendes weiß ich auch nicht, ob er vorher mal K.O. geschlagen wurde. Jose Aldo wurde noch nie K.O. geschlagen
Ja gut,
vorher.
den Chad Mendes-Kampf muss man immer so ein bisschen mit Abstrichen betrachten. Ich meine, Chad Mendes ist ja echt von null Short Notice in einer Woche oder 2 Wochen gegen McGregor angetreten. Dass da die Kondition nicht so da ist, ist ja wohl klar. Also klar hat McGregor sich auch auf einen neuen Gegner einstellen müssen, aber er stand halt schon voll im Training. Ne? Er war ja schon geplant für den Kampf an dem Tag, aber Mendes stand nicht voll im Training. Also das muss man mit ein bisschen unter Vorbehalt, sagen wir mal.
Ja, aber
Was mich
das,
echt
also
beeilt,
meinst du
ja?
denn, dass es geht mir ja gerade um das Kinn von Mendes, nicht um seine Ausdauer.
Ja gut, aber das eine
Hat
hängt
mit dem
ja
anderen zu tun, ja. Ja, doch,
ein
schon.
bisschen schon, glaube ich,
Schon,
wenn du total
ja.
außer Atem bist. Vielleicht verträgst du dann auch nicht mehr so viel. Und Mendes
Ja.
war ja schon total erschöpft zu dem
Ja, der war
Zeitpunkt.
wahrscheinlich auch dehydriert, ne?
Deswegen ist er ja Risiko gegangen, als er McGregor am Boden hatte und wusste, ich halte das nicht mehr lange durch hier. Ich bin konditionell am Ende. Ich habe nur eine Woche trainiert oder zwei. Ich halte das nicht mehr lange durch. Deswegen muss ich den Kampf jetzt irgendwann jetzt demnächst beenden. Und hat versucht, die Guillotine anzusetzen bei McGregor. Und nur dadurch ist McGregor überhaupt wieder auf die Beine gekommen. Und dann, weil es halt nicht geklappt hat mit der Guillotine. McGregor hat sich da so ein bisschen rausgedreht, hat er clever gemacht, muss man sagen. Und so ging der Kampf überhaupt erst wieder auf die Beine. Ich denke, wenn Mendes ein volles Camp gehabt hätte, wäre der Kampf anders abgelaufen. Dann hätte er diese Guillotine wahrscheinlich gar nicht versucht. Dann hätte er nämlich 3 oder 5 Runden lang durchaus Lay and Pray machen können. Die Kondition dafür hätte er gehabt. Und er hat McGregor am Boden halten können.
Ist
McGregor ist ja, wie
natürlich
gesagt,
interessant,
nur
das ist
wieder
natürlich ein
hochgekommen,
Argument für
weil er
Khabib.
Risiko gegangen ist und diesen Guillotine trainiert hat.
Das ist natürlich ein Argument für Khabib, weil wenn du einen von Conors Gegnern vergleichen willst mit Khabib, dann ist es Chad Mendes.
Ja,
Und
klar. Und
wenn
Mendes
man
hat ja
sagen muss, dass
gezeigt.
Mendes
Und
nicht
Mendes war ja,
vorbereitet
also
war.
ich finde, Mendes war ja der Erste. Das war auch wieder so ein Fall. Alle haben immer nur den K.O. gesehen von McGregor, weil ganz viele Leute gucken sich immer nur YouTube-Highlights an oder so und ganz wenige gucken sich tatsächlich den ganzen Kampf an. Und das war so ein erstes Zeichen für mich, der Chad Mendes-Kampf. Aha, guck, so kannst du McGregor knacken. Ein guter Wrestler kann ihn lange unten halten und er kann ihm Runde für Runde stehlen auf den Punktezetteln. Ja, ein
Aber
guter
auch
Wrestler mit guter
McGregor.
Kondition kann das schaffen. Und das hat Mendes gezeigt. So. Und
Erinnerst du
bitte?
dich an die Ellbogen von McGregor? Doch, ne, von unten?
Ja, die 12 to 6.
Ja, die waren 12 to 6, aber die waren natürlich nicht mit der Schwerkraft im einen und dann sind sie
Ja,
legal, glaube
da
ich.
gab's mal eine witzige Diskussion, genau über so eine Aktion, die wir vielleicht ganz kurz mal anführen. Das hat John McCarthy mal erzählt. Da ging es um irgendeinen Kampf von Joe Stevenson. Und da hat Joe Stevenson McCarthy gefragt, ob er am Rücken liegend genau solche Ellbogen schlagen darf. Und da hat McCarthy gesagt, John McCarthy, ja, na klar darfst du das. Und der Ringrichter, der Referee für den Kampf von Joe Stevenson war aber Herb Dean. Und kurz vorm Kampf irgendwie oder 1, 2 Tage vorher hat er Herb Dean auch nochmal gefragt und Herb Dean sagte, nein, das darfst du nicht. Und dann ist er zu John McCarthy gegangen und hat gesagt, Moment mal,
Interessant.
du hast doch gesagt, ich darf das. Herb Dean sagt, ich darf es nicht. Und dann das hat John McCarthy erzählt, die Story selbst. Und dann ist John McCarthy zu Herb Dean gegangen und hat gesagt, warum darf Joe Stevenson das nicht? Weil das ist doch nicht 12 to 6.
Genau, das ist
Und da
3
hat,
zu 9.
und, naja, pass auf, und da hat Herb Dean gesagt, Moment, wenn die Uhr, quasi diese imaginäre Uhr, an der Wand hängt, ist es natürlich nicht 12 to 6, dann ist 12 to 6 ja nur in der Oberlage.
Ja.
Wenn aber die Uhr an der Decke hängt,
Ja.
dann ist es schon 12 to 6. Und da gab es so ein bisschen einen Disput zwischen den beiden und diese Regelauslegung. Und da hätte wohl John McCarthy dann zu Herb Dean gesagt, wann hast du jemals eine Uhr an der Decke hängen sehen? Und da hat Herb Dean gesagt, hab ich natürlich nicht, aber das ist ja nicht der Punkt, darum geht es ja nicht. Es geht halt darum, dass es halt auch 12 to 6 ist. Und da gab es eben zu dem Zeitpunkt damals ein echtes Disput und so ein bisschen Unsicherheit über diese Regel. Ja? Das fällt
Aber
mir gerade ein, wo du gerade
gibt's da
sagst,
denn eine Lösung?
diese Elbows von McGregor am Boden, auf dem Rücken. Ja.
Wurde das denn, haben die sich geeinigt? Ich meine, es
Ich
liegt
weiß
ja
nicht, wie,
in
ich
deren
weiß,
Ermessen, denke ich, das zu entscheiden.
ich kann dir,
Also.
ich kann dir das Video mal raussuchen. Das ist eigentlich relativ leicht auf YouTube zu finden, wo John McCarthy die Story erzählt. Ich glaube, da war er bei Joe Rogan Experience, war er da zu Gast und da gibt es eine Szene, da erzählt er das halt. Ich suche dir das Video mal raus und schick dir das mal, erinnere mich mal dran.
Ja.
Ja. Vielleicht kannst du das dann auch die Beschreibung posten. Das ist ganz witzig, eigentlich anzuhören.
Das
Den
ist
Link.
eine interessante Diskussion, weil das
Ja.
ist wirklich die Frage, ne?
Na
Ob das
jedenfalls,
so erlaubt ist oder nicht.
jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift durch diese John McCarthy-Geschichte. Der Punkt ist, Chad Mendes hatte zu dem Zeitpunkt schon gezeigt, wie McGregor zu knacken ist, indem ihn halt ein Ringer mit guter Kondition lange am Boden halten kann.
Ja.
So, und das ist machbar, das hat Mendes schon gezeigt. Und Mendes mit einem vollen Camp, dann wäre das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders ausgegangen. So, und jetzt hast du halt quasi ein Chad Mendes 3.0 in Khabib Nurmagomedov. Und der hat natürlich ringerisch nochmal ganz andere Waffen als ein Chad Mendes. So, und dadurch ist natürlich auch jedem klar, dass sobald das Ding zu Boden geht, ist da für McGregor wahrscheinlich nichts zu holen. Da kann er nur hoffen, dass er das irgendwie über die
Dass er die
Zeit
Runde
bringt, bis
überlebt.
ja, dass er wenigstens in die Rundenpause kommt und dann geht es wieder auf die Beine in der nächsten Runde. Ja.
Ja. Ja. Und McGregor ist ja auch nicht schlecht darin, wieder aufzustehen, wenn du ihn einmal unten hast. Das hat er bisher immer gut gemacht, außer gegen Mendes. Und gegen Nate Diaz, gut, aber das war was anderes.
Ja, auch gegen Mendes hat das letztendlich gut gemacht, weil als Mendes dann in seiner Verzweiflung, weil ihm die Kondition ausging, die Guillotine probiert
Ja.
hat sich McGregor da richtig clever rausgedreht und nur so kam er wieder auf die Beine. Das hat er schon gut gemacht damals.
Genau, aber er hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Es hat nicht direkt auf Anhieb geklappt.
Nee, natürlich. Also als Mendes ihn sich aufs reine Ringen besonnen hat, war für McGregor nicht viel zu holen. Erst, wie gesagt, als Mendes einen Jiu-Jitsu-Move probiert hat mit der Guillotine, erst dann war es vorbei am
Ja.
Boden.
Ja, ist nicht so wie bei den erstklassigen Leichten, ne? Bei den Bantamweights und Flyweights, da kriegst du, also die kriegst du ja nicht am Boden gehalten. Keinen von denen. Weder TJ noch Demetrius Johnson. Na
Ja,
gut,
die also.
Demetrius Johnson schon, wenn du so gut bist wie Cejudo. Das haben wir ja jetzt zuletzt gesehen.
Ja, also selbst Cejudo ist es ja schwer gefallen,
Ja.
Johnson teilweise am Boden zu halten. Also wie sich Johnson da, was der für Sweeps da manchmal rausgepackt hat, also da dachte ich mir auch, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wie so ein Stück Seife. Der
Ja.
Typ kriegst ja gar nicht, also ist ja nicht zu fassen.
Purzelbäume haben sie
Also
da zur
wirklich im
Zeit
wahrsten
geschlagen.
Worte nicht zu fassen. Ja.
Ja, das sieht immer wunderschön aus. Die
Ja.
Scrambles, ne? Okay.
Also ich denke, ich könnte mir vorstellen, Demetrius Johnson, ich glaube, der hat das schon mal gemacht, so.
Was meinst du, hat er schon mal gemacht?
Ja, so Sweeps geübt. Also.
Oh ja. Wie meinst du denn, läuft das ab letztendlich? Come Fight Night?
Ja, das ist halt echt schwierig zu sagen. Also das ist je
Gib mir Tipp
nachdem, wer
ab.
halt seine Stärken etablieren kann, ne, davon hängt es letztendlich natürlich ab.
Willst du
Also
nicht?
ich denke, je länger der Kampf geht, umso besser sind die Karten
Ja.
für Khabib.
Ja, das ist
Weil
so die Standardantwort.
McGregor ist ja nicht gerade das Konditionswunder immer und ja, also entweder McGregor knockt ihn wirklich kurzrundig aus, oder aber das Ding geht irgendwann zwangsläufig zu Boden. Also das kannst du einfach nicht verhindern gegen Khabib. Und schon gar nicht als McGregor, glaube ich. Also du hast eigentlich nur die Chance, ihn da möglichst kurzfristig auszunocken. Denn irgendwann kriegt er dich zu Boden. Also das hat er noch bei jedem geschafft.
Das hat er bei jedem geschafft.
Insofern.
Nein, nicht bei Klyson Thibaut. Der ganze Kampf war im Stehen.
Tatsächlich?
Ja, krass, oder?
Ja?
Komplett. Hat ihn nicht einmal zu Boden gekriegt.
Das ist aber schon ewig, ja, oder?
Ist ein bisschen her, aber interessant ist trotzdem.
Ja, schon.
Das ist auch mein
Ja.
Argument, warum ich gesagt habe damals, ich glaube, Max Holloway schafft das wohl gegen Khabib. Weil Max Holloway so ziemlich die beste Takedown-Defense hat in der UFC. Mit Tyron Woodley vielleicht.
Ja, Tyron Woodley ist da halt
Ja,
auch ein
und
Tier,
okay,
ne?
dann hast du noch die Light Heavyweights, ne? Die sind auch alle gut. Die haben zwar ein paar Takedowns kassiert, aber eben auch gegen Weltklasse-Wrestler.
Ja.
Ich kann es ein bisschen konkreter machen, oder ich will es ein bisschen konkreter machen, auch wenn die Chance, dass das eintritt, recht gering ist, von den 100 Optionen, die wir haben. Ne? Wer weiß, vielleicht am Ende springt Khabib in der ersten Runde mit einem Flying Knee und haut McGregor K.O. Wer weiß, es ist MMA, es kann immer irgendwas Verrücktes passieren. Aber das Szenario, was ich für am wahrscheinlichsten halte, ist, dass Khabib ihn in der ersten Runde zu Boden ringt, weil Khabib von Anfang an gerade in der ersten Runde ganz, ganz vorsichtig sein wird. Der wird genau wissen, okay, jetzt besteht Gefahr und der Plan ist es, McGregor zu Boden zu ringen. Und das wird er hinkriegen, glaube ich, weil ich nicht sicher bin, ob McGregor wirklich dieses Shooting gut kontern kann. Vielleicht mit Uppercuts, ne? Man weiß, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, Khabib wird vorsichtig sein und der wird auch kein Interesse daran haben, lange mit ihm zu stehen und sich dann da irgendwie diesen Takedown ermogeln. Da wird McGregor wahrscheinlich nicht aufstehen und ein bisschen kassieren in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde, glaube ich, wird Khabib versuchen, seinen Takedown mit dem Setup zu verschleiern. Und da kann ich mir vorstellen, dass er dann ein kleines bisschen auch nach der ersten Runde, die in dem Szenario gut für ihn gelaufen ist, da verliert er so ein bisschen die Vorsicht, weil Khabib hat das ja schon mehrfach gezeigt, dass er auch im Michael Johnson-Kampf hat seine Ecke nachher gesagt, das hätte von Anfang an nicht sein müssen. Der hätte direkt zum Ringen gehen sollen. Und in dem
Ja.
Al-Quinter-Kampf haben wir das auch mehrfach. Also da hat er zwei Runden mit ihm gestanden,
Ja,
was
wollte ich
wahnsinnig
gerade sagen,
gefährlich
da war er
ist.
echt, ist er echt überheblich geworden,
Ja,
ja.
und im Nachhinein hört man dann sowas, also was Lachhaftes. Und zwar, dass er sich eine Ali-Dokumentation angeguckt hat und seinen Jab so klasse fand, dass er einfach mal den ausprobieren wollte. Solche Sachen, da denkst du dir doch, das ist bescheuert. Und im Barbosa-Kampf hat Khabib vor dem Kampf gesagt, ja, ich würde gerne sehen, wie meine Kondition ist und deswegen versuche ich gar nicht erst den Kampf zu beenden. Ich möchte gerne zur Entscheidung gegen Barbosa. Und dann hat er in der dritten Runde Barbosa diesen Spinning Heel Kick, mit dem er Kevin Lee zum Tanzen gebracht hat, auch landen können bei Khabib. Khabib hat es eingesteckt. Vielleicht war es
Ja.
auch nicht perfekt, es ging an den Nacken, aber schon wieder so ein unnötiges Risiko von Khabib. Und ich glaube, wenn er versucht, seinen Takedown zu verschleiern, was er in der zweiten Runde anfängt zu machen, in der ersten Runde wird er ganz vorsichtig sein. Straight professionell, da geht es um den Takedown direkt. Weil er weiß, McGregor ist super gefährlich. Und dann, glaube ich, hat er wieder ne, dann ist er ein bisschen, ja, ich habe das Ding in der Tasche und dann bleibt er Ticken zu lange auf seinen Füßen, glaube ich, und das könnte McGregor
Also
dann den TKO geben in der zweiten
ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich gerade wieder an den Chicken Dance von Kevin Lee denken musste.
Ja, kennst du diese Cartoons, die so ein Typ auf YouTube macht? So
Nee.
3D-Animationen, ich schicke dir das mal nachher. Da hat der Barbosa dann, wie er so eine Trommel spielt, während Kevin Lee tanzt. Und Barbosa ist schon komplett vermöbelt und hat zwei zugeschwollene Augen. So hat der Kampf ja dann auch aufgehört. Ne? Der hatte beide Augen
Ja.
zugeschwollen und dann war es am Ende, nee, in der fünften Runde vorbei. Und seitdem tauchen in diesen Cartoons, die er immer zu aktuellen MMA-Team macht, immer wenn irgendjemand angeklingelt wird oder den Chicken Dance machen muss, kommt Barbosa in die Ecke rein mit komplett zugeschwollenes Gesicht und spielt die Trommeln. Das ist ganz witzig.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass was die Takedowns anbetrifft, dass Khabib, also das wäre noch eine Option. Ich weiß aber natürlich nicht, ob er so macht. Khabib gar nicht so sehr versucht, so jetzt auf Zwang, auf Krampf an McGregor ranzukommen, sondern er darauf hofft, dass McGregor, der ja viel mit Bodykicks arbeitet, um die Distanz zu halten und so, dass er eher versucht, einen Kick zu greifen und ihn dann runterzukriegen. Und somit wird er sich ja gar nicht erst in die Gefahrenzone begeben.
Auch nicht schlecht, ja.
Obwohl ich vorhin, klar, ich hatte vorhin gesagt, er muss eigentlich in die Gefahrenzone, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das wäre noch eine Option, wo er das eventuell zumindest teilweise vermeiden könnte, indem er einfach darauf hofft, dass McGregor, wie er es ja ganz oft macht, mit vielen Frontkicks und so arbeitet und mit vielen Spinningkicks und so zum Körper und dass er versucht, darauf spekuliert und versucht, einen davon zu fangen und zu greifen und dadurch McGregor vielleicht zu Boden geht.
Das ist sehr interessant, weil McGregor das nicht lassen sein wird. Der kann das nicht lassen, die Kicks zu werfen, glaube ich.
Nee, also das, ja.
Das gehört
Und
einfach
was für.
zu seinem Stil.
Genau, aber da muss er eben wirklich extrem aufpassen bei Khabib, denn sobald er einen dieser Kicks fängt, dann ist es sehr wahrscheinlich, geht es dann zu Boden. Ne?
Das ist interessant.
Dann wird Khabib natürlich das Bein festhalten, wird es nicht mehr loslassen wie ein Pitbull, ne? So lange, bis McGregor am Boden ist.
Ja.
So, und was für mich auch interessant sein wird zu sehen, im Übrigen, was wir noch gar nicht angesprochen haben bei dem Kampf, ist, wer von den beiden zurückweicht. Also es sind ja nun mal beide, sind ja eher so diese Pressure-Fighter, die Leute in den Rückwärtsgang drängen. McGregor genauso wie Khabib. Khabib vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Der versucht ja die Leute immer gleich an den Käfig ranzudrängen und so und die Wege abzuschneiden. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Denn McGregor ist ja eigentlich auch eher der Pressure-Fighter, der nach vorne geht und die Leute vorantreibt, also vor sich hertreibt. Also da bin ich
Ja,
mal
das ist
gespannt,
wirklich
wie das
interessant.
ausgeht.
Vielleicht geht keiner nach hinten. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen für einen von beiden, weil McGregor weiß, wenn der zurückweicht, was kommt.
Ja.
Und Khabib kann eigentlich nicht zurück, weil so von seinem Stil her, naja, vielleicht, um abzuwarten. Meine
Das wird
Fresse,
auch
das
noch
ist sehr
interessant sein zu
interessant.
sehen.
Sehr, ich wette, das geht direkt los mit Krawall, ey. Die rennen wahrscheinlich aufeinander zu und das wird wild.
Ja, das wird auf jeden Fall freue ich mich natürlich auf den Kampf, ganz klar. Also ich bin jetzt kein ausgemachter Khabib-Fan und ich bin auch noch nie ein McGregor-Fan gewesen oder so, aber auf jeden Fall, rein aus sportlicher Sicht wird das echt total interessant.
Ja, was ist denn noch so auf der Karte? Gibt es da irgendwas Interessantes noch? Schewtschenko gegen Montagna oder wie die heißt? Ist das auf
Ja
der
gut,
Karte?
da wird sich wohl Schewtschenko dann endlich ihren Titel holen, nehme ich an.
Ich finde das so super, ey. Die ist irgendwie minus 1000 Underdog oder so. Irgendwas richtig krasses, minus 575
Was,
oder
gegen
irgendwie.
Nicky Montano
Nein,
ist
natürlich Schewtschenko doch nicht. Schewtschenko
naja, ich wollte
ist.
gerade sagen, also.
Das ist ein historischer Underdog für einen Champion. Und auch absolut zu Recht, gerade nach der letzten Performance von Schewtschenko. Hast du den Kampf mal
Ja.
nachgeholt? Diesen Fliegengewichtkampf gegen diese Priscilla? Ihr Debüt im Fliegengewicht? Hast du geschaut?
Nee, habe ich gar nicht gesehen, muss ich zugeben.
Das war wieder, ja, das war die letzte Aktion von
Boah, weißt du, was ich
Yamazaki.
gerade sehe? Entschuldigung, dass ich unterbreche, das fällt mir jetzt erst auf. Wenn ich mir die Karte angucke von 229 McGregor, Nurmagomedov, weißt du, wer da auch drauf ist?
Sean O'Malley.
Sugar Sean O'Malley.
Oh ja.
Das ist ja der Hammer, den habe ich ja seit dem Kampf, wo er so extrem sich verletzt hatte, gar nicht mehr gesehen.
Nee, der war auch seitdem nicht mehr da. Der war
Also
beschäftigt mit Fortnite und Gras.
das ist ja der Hammer. Sean O'Malley. Auf
Sean
den habe ich ja so ein
O'Malley.
bisschen, auf den
Ja.
habe ich von dem bin ich so ein bisschen Fan geworden, würde ich sagen. Also ich sehe den echt gerne. Der hat wirklich einen sehr interessanten Stil, sagen wir mal.
Das war.
Erinnert mich
Der war
sogar vom Stil her manchmal so
McGregor.
ein bisschen an McGregor sogar.
Ja. Absolut. Absolut.
Ja.
Und der hat richtig Talent, ne? Sean O'Malley hat ja
Ja.
in seinem letzten Kampf nicht nur gezeigt, dass er Herz hat, der ist ein super gefährlicher Striker und am Boden war der auch Wahnsinn. Der hatte ihn in fünf oder sechs verschiedenen Submission
Ja.
Attempts innerhalb von 2 Minuten oder so. Das war.
Also gib dem Jungen mal noch ein, 2 Jahre Zeit und dann gucken wir mal, ob er
Ja.
dann vielleicht mal einen Shot kriegt gegen Dillashaw, wenn Dillashaw dann noch Champion ist.
Stimmt,
Also
der ist ja
der
im
kann, also
Bantamweight.
vom Potenzial her
Ah.
kann der die drei da oben schon ärgern, ne? Dillashaw, Garbrandt und Cruz.
Ja, ist die Frage, ob das bei ihm mit dem Gewicht so bleibt.
Ja.
Der ist nämlich eindeutig zu schwer dafür, eigentlich, ne? Eigentlich. Also muss man mal gucken.
Sean O'Malley.
Also was heißt,
Ja.
der ist zu schwer? Der ist einfach viel zu groß für die Gewichtsklasse.
Ja. Ja gut, aber guck mal, wie groß Max Holloway fürs Federgewicht ist, das ist auch viel zu groß
Ja,
eigentlich, ne?
Max Holloway ist aber auch. Ne, man kann nicht
Ja.
sagen, dass er das super macht mit den Weight
Ja.
Cuts.
Aber guck dir jetzt aktuell, jetzt nächstes Wochenende, glaube ich, James Wick an. Ich glaube, der ist
James
auch
Wick ist auch ein
3 Meter
Riese,
20 groß oder so.
ne? Und das ist ein ganz guter Segway, da können wir ja noch mal kurz drüber sprechen. Was
Ja.
hältst denn du davon?
Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir das kurz nochmal an und dann kommen wir langsam zum Ende.
Ja.
Also, Justin Gaethje und James Wick. Ich persönlich fand Gaethje ja immer ein bisschen überbewertet und bin nach wie vor eigentlich nicht so, ich sehe da nichts so Spezielles bei Gaethje. Gut, James Wick ist jetzt auch nicht der, wie sagt man, also nicht der Worldbeater, klar, der hat jetzt ein paar gute Siege auf dem Konto, James Wick,
Er
hat
hat nur
glaube ich auch nur
eine
einmal verloren,
Niederlage.
oder? Hat aber ein.
Der hat 8 Siege in der UFC oder 9 und nur eine Niederlage.
Naja, genau. Ja,
Das
und die, ich
ist.
glaube, die letzten ein, zwei Siege waren auch gegen ganz solide Leute.
Ja. Ich glaube, Joseph
Also.
Duffy, den McGregor
Ja,
unterworfen
genau.
hat, wenn man das so direkt übersetzen kann. Also der hat ihn mal in der Submission besiegt. Nibar oder sowas. Den hat er ausgenockt, glaube ich, zuletzt.
1,91 James Wick. Fürs
Ja.
Leichtgewicht ist das brutal, oder?
Ja.
Nicht zu fassen.
Irgendjemand
Ja, genau,
sagte.
Francisco Trinaldo und Joe Duffy hat er besiegt zuletzt.
Ja.
Gegen Beneil Dariush hat er verloren. Siehst du, da fällt mir gerade ein, wo ich den Namen lese, Beneil Dariush. Das ist übrigens der, den du vorhin meintest, der dieses brutale Knie gekriegt hat von
Ah,
Barbosa.
okay, ja, gut, verstehe. Ja, der hat ihn K.O. geschlagen, ne? James Wick.
Ja,
Das war
genau.
interessant zu sehen. Also, das kann man sich mal angucken, wie
Ja.
das ablief.
Ja, sogar Nick Hain taucht in der Liste auf von James Wick. Naja.
Oh ja. Interessant.
Okay.
Ging es zur Entscheidung?
Ja, klar.
Ah.
Unanimous Decision.
Ja, interessant.
Gegen irgendeinen Kampf mal nicht, um zu entscheiden.
Ja,
Also, ich.
man muss ja da aber Nikain ein bisschen Respekt zollen. Also den wegkriegen tut man auch irgendwie nicht. Also der verliert zwar so seine Kämpfe,
Nee.
aber
Ja.
den zu submitten oder auszunocken, klappt auch irgendwie eigentlich nie. Da hat
Ja,
er gut,
außer.
ne? Ich meine, er hat seinen vorletzten Kampf per Submission verloren.
Ja,
Boah, ich freue
genau.
mich
Da hat er
so auf
mal
den.
vorzeitig verloren, aber ansonsten.
Ich freue mich so auf den neuen, auf den Hackparast-Kampf im Oktober. Das wird so interessant.
Ja, also, James Wick.
Ja, zurück zu
Ja,
James Wick.
also, wie gesagt, das ist halt echt brutal groß fürs Leichtgewicht. Ne? Daraus kannst du natürlich schon einen Vorteil ziehen. Nicht unerheblichen Vorteil.
Ja.
Naja, und Gaethje, gut, Gaethje hat jetzt halt auch ein paar Mal verloren, ich glaube zweimal
Gegen
zuletzt.
Alvarez und Poirier in diesen. Ja, ich würde sagen, die waren alle Fight of the Year Contender, alle seine Kämpfe bisher. Auf jeden Fall doch. Weil es war immer knapp mit den Leg Kicks, ne? Bei Eddie Alvarez, der sagte nachher, vierte Runde hätte ich nicht mehr geschafft. Ich glaube, der Kampf war aber auch nur 3 Runden. Und Poirier war ja auch kurz davor,
Ja.
einzuklappen. Und.
Also im Zweifel, wenn ich wetten müsste, ich würde wahrscheinlich dann eher auf James Wick tippen. Also.
Also ich bin großer Gaethje-Fanboy. Ich finde, der hat wahnsinnig viel Respekt verdient dafür, was er da macht. Aber es ist natürlich, der hat natürlich seine Schwächen, ne?
Ja.
Und was, glaube ich, seine Gegner bisher alle nicht so richtig geschnallt haben, ist, dass wenn du 25 Minuten mit Gaethje im Ring stehst, dann werden nicht 25 Minuten gebraucht. Und die denken alle, ja, ich bin ja technisch besser und ich habe auch eine bessere Reach und so. Und die denken sich, hier und da ist mein Vorteil und ich bin auch der bessere Ringer und mein Submission-Game ist besser und so, bla bla bla. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Und dann landen die Leg Kicks und die Leg Kicks, die kann keiner so richtig abwehren, weil die alle. Ne, sein Timing mit den Leg Kicks ist der Wahnsinn. Und auch die Winkel, aus denen er das, ne, der ist ja mit dir im Clinch und haut dich noch mit Leg Kicks.
Ja.
Und da hat auch jemand gesagt, James Wick hat für seine Größe, der verliert natürlich dann Masse an seinen Beinen und das kann die verhältnismäßig instabil machen. Weil der wird dünne Beine und dünne Arme haben, wenn er so groß ist. Naja, und die merken dann irgendwann im Verlauf des Kampfes, ja, es hört, mein Körper hört langsam auf. Ich kann nicht mehr so richtig viel weitermachen und dann haben sie zwei Optionen. Ich gehe jetzt entweder all in und versuche ihn K.O. zu hauen in der nächsten Minute. Oder ich habe im Prinzip den Kampf verloren, weil meine Beine langsam aufgeben. Das war eigentlich in jedem Gaethje-Kampf so. Und bei James Wick habe ich allerdings die Angst, dass der das von Anfang an weiß, dass so ein Kampf nicht 25 Minuten geht. Und der wird von Anfang an 110% geben, glaube ich. James Wick wird versuchen, den in der ersten Runde K.O. zu schlagen, ist meine Vermutung. Und ich glaube,
Ja
das kann
gut.
der auch machen. Es sei denn, dass Justin Gaethje von seinem ich werde die langsam ausnudeln, bis sie nicht mehr können, auch auf 110, 120% geht und versucht, Wick in der ersten Runde rauszuholen. Ich glaube nicht, dass der Kampf besonders lange geht. Und ich habe die Angst, dass Gaethje das so machen möchte wie immer. Hat ja auch bisher ganz gut funktioniert. Aber Vic von Anfang an denkt, ich habe keine 25 Minuten. Wenn ich den nicht ausnocke, dann werden mich die Legkicks auch irgendwann einholen. Und deswegen gebe ich jetzt von Anfang an Gas. Und mit der Reichweite, die der hat, und der hat auch Knockout-Power, ne? Habe ich ein bisschen Angst um Gaethje.
Ja, das ist halt mit den Stärken, wenn du sagst, Vic weiß das. Klar, das werden alle anderen oder die meisten anderen auch gewusst haben. Es hat auch jeder gewusst, dass bei Crocop damals der Left High Kick kommt, der Head Kick. Jeder hat es gewusst, aber keiner konnte es verhindern, weil es einfach zu schnell und zu präzise kam. Jeder hat gewusst, was bei Ronda Rousey passiert. Hip Toss, Armbar, kam bis zu Ende. Jeder hat es gewusst, aber keiner konnte es verhindern, außer zum Schluss dann. Das gleiche da gibt es so viele Beispiele. Jose Aldo, der König der Legkicks lange Zeit. Jeder wusste, dass Jose Aldo brandgefährliche Legkicks schmeißt. Jeder wusste es. Keiner konnte es verhindern. Also, und auch bei Gaethje, das ist, wenn jemand eine Stärke hat, die so heraussticht, in der er so gut ist, wie eben bei Gaethje zum Beispiel die Legkicks. Klar wissen das die Gegner, was kommt. Aber die Stärke sticht da meistens dann so raus, dass sie es trotzdem nicht verhindern können. Das ist immer das Ding. Ja.
Ja, das ist genau, das ist das, was ich meine. Die wissen, dass die Legkicks kommen, aber ich glaube, dass sie denken, dass sie damit umgehen können. Die checken dann ein paar und die werden da schon irgendwie durch. Und die werden dann dadurch, dass sie die technisch besseren sind, sich irgendwie da so durchnudeln. Und wenn der Knockout kommt, dann kommt der Knockout. Ich glaube aber, dass James Wick von Anfang an denkt, ich muss all in gehen. Und das ist was anderes. Also James Wick
Es
wird
ist halt.
gewisse Risiken direkt eingehen, glaube ich. Und das
Es
machen
ist
die
halt.
anderen nicht. Die wollen den erstmal so abtasten. Und dann kommen die Legkicks und die denken, und die wussten natürlich, dass die Legkicks kommen, aber die merken irgendwann, ach so, ja, mein Plan funktioniert doch nicht so. Also so richtig wegstecken kann ich das doch alles nicht. Und checken schaffe ich auch nicht, weil ich weiche die ganze Zeit irgendwelchen Uppercuts aus und Hooks und achte dann gar nicht darauf, was unten noch kommt.
Ja, das wird halt interessant sein zu sehen, wenn das wirklich so passiert, wie du denkst, dass Vic von Anfang an rangeht und den Kampf dann so ein bisschen schmutzig macht, so ein bisschen zu einem Brawl werden lässt. Wie geht's hier dann in so einem Brawl, wo wahrscheinlich auch viel Infight passiert? Meistens ist es ja in solchen wilden Brawls so, wie er dann mit so einem so viel größeren Mann zurechtkommt. Also, ja, da
Ja,
muss man
es
halt
wird
gucken, ja.
interessant. Und dass sie sich überhaupt nicht leiden können, macht das Ganze noch viel besser.
Ja, das hat man ja auch schon beim Stardown. Ich habe letztens das Stardown gesehen von den beiden. Ich glaube, das war bei der Pressekonferenz. Ich glaube, hier UFC 25 Jahre Anniversary oder irgendwie so. Und
Ja, da
da
haben
waren ja so ein paar Leute da. Und ich glaube, auch Vic und Gaethje, und die haben ja dann auch einen Stardown gemacht. Und, naja, ja, Freunde werden die vermutlich nicht mehr, nee.
Nee, das werden wir nicht.
Ja, aber auch da hat man halt auch wirklich mal wieder live gesehen, was das eigentlich echt für ein brutaler Größenunterschied ist zwischen den beiden,
Und
ne? Also
das hat man
schon
aber
übel.
auch bei Woodley gesehen, ne? Und Till.
Bei Woodley und Till, ja gut, Till ist ja ohnehin eigentlich ein Heavyweight normalerweise.
Ja.
Ne? Der hat ja, na gut, oder was zumindest ein Light Heavyweight, der hat doch selbst gesagt, der geht in die Kämpfe normalerweise mit um die 90 Kilo. 90 Kilo? Da ist er an der Light Heavyweight Grenze. Ich glaube, die Light Heavyweight beginnt bei 93 Kilo und 205 Pfund. 93 Kilo sind das, glaube ich. Also, klar, Till, das ist mir schon aufgefallen gegen Wonderboy. Wonderboy ist ja schon relativ groß fürs Welterweight.
Ja.
Aber Till, der wirkte noch mal eine Gewichtsklasse über Wonderboy irgendwie.
Ja, der
Gar
ist
nicht
ja auch, der ist ja auch.
unbedingt, weil er so viel größer war als Wonderboy, sondern weil er so viel breiter war
Ja,
und
der ist richtig breit,
so viel
ne?
massiger irgendwie.
Der hat so einen Rücken, so ein Kreuz, da denkst du, oi. Das ist so ein, der wirft einen riesigen Schatten auf alle mit seinem.
Ja, also das wird auch nochmal interessant.
Ja, das wird sehr
Jalen Till
interessant.
gegen Tyron Woodley, also Till ist ja doch recht sehr selbstbewusst auch, ne? Und im Übrigen finde ich immer diesen Liverpooler Akzent total lustig, wenn Till redet.
Ja.
Ja, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Aber ja, das wird auf jeden Fall interessant, wie Woodley halt mit so einem massigen Typen zurechtkommt, der auch noch so Pressure Fighter ist. Ne? Wonderboy ist ja eher so der Abwartende, so ein bisschen Counter-Puncher, Counter-Kicker. Aber Till ist ja nun schon eher so derjenige, der rangeht an die Leute.
Na, finde ich nicht so. Also in dem
Ne? Nee.
Cowboy-Kampf war das der Fall, aber davor
Nee,
sah
auch was
Till.
im Cowboy-Kampf? Nee, im Wonderboy-Kampf, meinst du wahrscheinlich?
Nö, also in dem Wonderboy-Kampf war er auch derjenige, der Druck gemacht hat, aber
Naja, genau, meine ich ja, ne?
vorher sah Darren Till nie so aus. Also der sieht ganz anders aus in seinen Cowboy- und Wonderboy-Performances. Auch, also überraschend gut. Der ist gar nicht so. Es ist ganz interessant, was mit Darren Till ist. Wirklich. Also, wenn du dir mal seine anderen Kämpfer anguckst, die sind alle nicht so schwer beeindruckend. Und
Naja,
der wartet
er hat
auch
halt.
echt lange ab. Der wirft nicht so viele Strikes normalerweise. Der ist sehr effizient und sehr akkurat, aber.
Till wirkt halt auch manchmal so ein bisschen unspektakulär, weil er jetzt halt keine irgendwie herausragende Waffe hat. Er ist jetzt nicht der Mega-Kicker oder er ist jetzt auch nicht der Mega-Puncher oder so, aber der bringt halt so ein Gesamtpaket mit, vor allem auch in Kombination mit seiner Masse, mit seiner körperlichen Präsenz und das macht es dann eben aus, das Gesamtpaket. Er hat jetzt, finde ich, nichts, wo du sagen wirst, okay, das sticht jetzt total raus,
Aber ich würde
was weiß ich,
sagen,
wie
dass er
bei
so.
Woodley, die Takedown-Defense oder wie bei McGregor, die Spinning Kicks oder all so Sachen, da gibt's ja, oder Wonderboy, da wirft er auch gerne mal so ganz verrückte Kicks.
Ja, du
Sowas
hast
hat
keine
Till.
Primärwaffe, ne,
Nee,
bei Darren
sowas
Till,
hat Till irgendwie nicht.
aber der hat, also ich würde schon sagen, der ist einer der akkuratesten Striker in der UFC. Der hat natürlich Power, ne? Der hat richtig Kraft. Und der hat eine gewisse Reichweite. Also ja, das Gesamtpaket
Also
ist schon überwältigend. So ein
ich
bisschen,
finde,
vielleicht.
Till lebt halt echt, auch sein Kampfstil lebt halt echt wirklich viel von seiner Physis, ne, von seinen physischen Parametern. Was du
Ja.
gerade sagst, auch die Reichweite, wie gesagt, basiert natürlich auch auf seiner Größe und überhaupt sein ganze massige Physis, das macht schon echt viel aus. Ne? Ja. Ja, wird interessant sein zu sehen. Schauen
Ja, ich habe
wir
ein
mal. Also.
bisschen Angst, dass der langweilig wird, der Kampf. Kleines
Ja,
bisschen,
kann ich
kleines
mir eigentlich fast
bisschen
nicht
so.
vorstellen, weil ich glaube, Till eigentlich wird nicht, ähnlich wie gegen Wonderboy, der wird nicht abwarten
Na, ich
gegen
bin mir da nicht so
Woodley.
sicher.
Also,
Ich weiß
das
es
kann ich mir nicht
nicht.
vorstellen, der wird schon rangehen gegen Woodley.
Na, hoffentlich. Also, das
Ja.
hat er zumindest gesagt, dass er das machen will.
Ich bin gespannt, ob es oder wie oft es Woodley gelingen wird, Till zu Boden zu kriegen. Oder ob überhaupt.
Da bin ich auch gespannt.
Und wenn es am Boden ist, ob es schafft, ihn dort auch zu halten. Weil, wie gesagt, Till ist ja nun körperlich schon eine ganz schöne Maschine.
Ja, ob der Kampf überhaupt so lang dauert, dass man das alles sieht, ne?
Ja,
Der
weiß ich
kann
nicht.
natürlich
Also
bei beiden sofort beendet werden.
klar, Woodley schmeißt natürlich, wenn seine Overhand mal ins Ziel kommt,
Ja,
dann
wenn
muss
die
halt
ins
auch,
Ziel
dann ist halt
kommt,
auch
dann
Feierabend.
ist.
Ne? Der hat halt, das sieht immer so ein bisschen aus wie so ein. Ja, der lädt immer bis sonst wie weit,
Der
aber
lädt
irgendwie
auf,
sieht immer
der
aus
hat
wie
null,
so ein
ja.
Haymaker-Overhand-Ding. Aber wenn das dann aber auch mal landet, dann ist er auch zappenduster, ne?
Ja, und es landet ja bei Tyron Woodley nicht immer. Also Tyron Woodley
Nee.
ist gar nicht akkurat eigentlich. Der
Nee, ist
schwingt
er auch
einfach
nicht.
nur,
Der
aber
hat halt Power,
wenn
ne?
er trifft, dann ist vorbei. In
Ja,
der Regel.
das trifft eben deswegen vergleichsweise selten, weil er eben so weit ausholt damit, ne? Der
Ja.
wirft halt echt wirklich so ein Haymaker-Overhand-Ding von 1 Meter hinterm Rücken ausgeholt, so ungefähr.
Genau, und dann wirft
Das,
er auch
das Ding,
seinen
das
ganzen
Ding,
Körper da
das
rein.
Ding kommt dann aber trotzdem meistens noch relativ schnell. Also Ja, aber einer, der ein bisschen versiert ist, der sieht das natürlich kommen. Ein versierter Striker, das wird natürlich schwer werden, für Woodley den zu treffen. Und bei Till muss man halt gucken, wie der den Dingern ausweichen kann. Er hat halt natürlich den Reichweitenvorteil. Ne?
Ja, das ist ein
Ja.
interessanter Kampf, ey. Ein richtig interessanter Kampf. Ich
Ja.
hoffe, das wird nicht so
Also
ein
das ist jetzt
Abwarten
einer,
mit dem.
muss ich echt sagen, neben McGregor gegen Khabib, ist das einer der Kämpfe, auf die ich mich am meisten freue. Und auch neben Diaz Jorge ist das Woodley Till, wird echt interessant. Und ich glaube auch ehrlich nicht, dass das Ding langweilig wird. Dafür wird zumindest Darren Till schon sorgen.
Na, hoffentlich. Aber also wie kommst du denn darauf? Ich meine, der Wonderboy-Kampf war doch objektiv ziemlich langweilig.
Ja gut, aber Wonderboy ist auch ein ganz anderer Typ als Woodley.
Ja, sicherlich, aber das ist ja jetzt nicht so, dass Darren Till ihn da verfolgt hat und einen Schlag nach dem anderen versucht hat zu landen, sondern das war doch ein
Naja, das
relativ slow-paced
Ding ist halt,
Abwühlen
glaube ich,
von.
dass Till gegen Woodley nicht so eine Angst haben muss, erwischt zu werden wie gegen Wonderboy, weil Wonderboy ist ja wirklich so ein sehr guter, sehr präziser Counterpuncher, Counterkicker. Auch, ich meine, der kommt ja vom Karate, glaube ich, Woodley und Wonderboy. Und das sieht man auch, der hat eben also eine sehr seitliche Stance, ne? Und da, wenn du so seitlich stehst, oder beziehungsweise er so seitlich steht, musst du natürlich immer damit rechnen, dass dann mal ein Spinning Kick kommt. Und kommt ja auch oft von Wonderboy. Aber Woodley hat doch im Striking gar nicht die Waffen wie Wonderboy. Klar, er schlägt hart, aber da ist eben nicht viel. Woodley ist kein Kicker, da muss sich Till keine Gedanken machen über eventuelle Kicks, sehr wahrscheinlich, da wird nichts kommen und schon gar keine High Kicks. Und das Einzige, worüber man sich eigentlich Gedanken machen muss, ist wirklich diese rechte Overhand. Ja.
Ja, aber ne, Woodley kommt ja auch immer nach vorn mit seiner merkwürdig aussehenden
Ja, ich will
Flurry
damit bloß
Punches
sagen,
und
da kann Till vielleicht auch ein bisschen höheres Risiko gehen beim Striking, als das gegen Wonderboy gemacht hat. Weil
ja.
Woodley eben nicht so der versierte, der variable Striker ist wie Wonderboy. Und auch nicht so der. Wonderboy ist ja nur, wie gesagt, der ausgemachte Counter-Striker. Und da musste Till ja schon wirklich sehr vorsichtig sein. Und das muss er bei Woodley natürlich, zumindest in dem Maße wohl eher nicht. Ja. Und deswegen verspreche ich mir davon ein bisschen, dass das nicht langweilig wird, weil er vielleicht mehr riskieren würde.
Ja, hoffen wir es. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die haben beide ganz gehörigen Respekt voreinander und zumindest in der ersten Runde kann ich mir vorstellen, es sei denn, da fängt sich einer was ein, wird da nicht viel passieren. Ich glaube, die fühlen sich auch erstmal richtig ordentlich ab. Da kommen dann ein paar Legkicks und so. Und, ja, ich weiß, also ich sehe irgendwie diese Action, die sehe ich nicht. Das muss ich einfach
Ah,
sagen.
lass uns überraschen.
Ja,
Schauen wir mal.
schauen wir mal. Okay, dann machen wir Schluss,
Gut.
oder?
Ja, ich denke, wir machen jetzt an der Stelle Schluss.
Ja.
Wie gesagt, jetzt am Wochenende Vic geht hier. Ich denke eher, dass es Vic machen wird.
Ja, ich
Und
befürchte es. Ich mag Gaethje.
ja, schauen wir mal. Vielleicht behält sie ja recht und geht hier gewinnt, aber ich denke eher, es macht
Nee, nee,
Vic.
nee. Ich hab ja auch Angst, dass Vic das macht.
Okay.
Gerade dadurch, dass er Gas geben wird in der ersten Runde. Ne? Das ist ja meine Theorie. Aber ja, bleibt abzuwarten.
Aber da haben wir dann das nächste Mal genug Stoff zum Debattieren wieder.
Jo, alles klar.
Jo, na gut.
Jo, tschüss.
Dann, wie gesagt, machen wir Schluss für heute, ne? Ciao, ciao.